Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Techtel. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Folge 166 mit mir und Philipp Brüeg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Am Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Und Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Sind ihr wieder erholt von euch eine Obi-Geschichte mit Apple-Sausen und das System, das bei uns schlecht funktioniert und Teaser nicht auf die Front bringt?
Ich habe mindestens eine Stunde lang meine Nerven komplett verloren, bin verzweifelt. Aber ja, es ist wieder gut. Also für die, die das nicht gemerkt haben, wir haben natürlich mehr oder weniger live berichtet vom Apple-Event. Und es hat aber irgendwie zwei Stunden gebraucht, bis dann der Artikel auch wirklich auf unserer Seite war.
Live ist halt das so ein so ein schwammiger Begriff. Ja. Live ist es bei uns gewesen.
Ja, zeitnah.
Genau. Das, heute könnt ihr einfach direkt den Test spulen. Heute gibt es keine Verzögerung, wenn ihr die neuesten Sachen über den Apple-Event, der am Dienstag war, wissen. Über das reden wir heute natürlich ausführlich. Dann reden wir über Steam, wo es jetzt seit 20 Jahren geht. Dann habe ich einen grossartigen Film gesehen. Einfach einen grossen. Gross in wortwörtlichem und Sinn. Und zwar der Meg 2. Und der Domi redet noch über den Crew Motorfest, wo wir mal schauen, wie rasant das ist. Wie das abgeht, das Game. Aber genau, wir fangen doch einfach an mit dem wichtigsten Thema diese Woche, mit dem Apple-Event, wo diverse neue Sachen vorgestellt worden sind, wo Samuel alles schon gewusst hat. Oder hat es dann doch noch Überraschungen gegeben?
Wir haben es ja eigentlich alle schon gewusst, also auch alle, die hier den Podcast regelmässig hören. Wir haben vor zwei Wochen die ganzen Gerüchte aufgearbeitet zu den neuen iPhones und es hat sich tatsächlich fast alles bewahrheitet. Ich gehe ganz kurz darüber, was vorgestellt worden ist, mache das aber kurz. Wenn ihr genauer wissen wollt, was jetzt wirklich neu gekommen ist, dann findet ihr das bei uns auf digitec.ch, da gibt es einen ausführlichen Artikel dazu. Also wie jedes Jahr gibt es vier Geräte, das iPhone 15, 15 Plus, das ist einfach das gleiche in gross, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Auch das ist einfach das grosse, die grosse Version vom Pro. Das iPhone 15 ist im Prinzip das iPhone 14 Pro minus 120 Hz Display minus Telekamera. Und mit dem hätte ich auch schon alles gesagt. Also es ist wirklich, wenn du das letzte iPhone Pro gekauft hast, dann ist es ist ziemlich genau das gleiche wie jetzt das 15. Es hat die neue 48 Megapixel Hauptkamera, das Dynamic Island hat es ins normale iPhone geschafft, das Display ist ein bisschen heller, das ist super und es kommt jetzt in neue Farben, das ist ja der Phil verdreht immer die Augen und findet, das ist überhaupt nicht wichtig, es machen alle eine Hülle drauf, aber für viele Leute ist es natürlich das absolut Wichtigste.
Schreibt uns, das stimmt nicht, sagt ihr, er hat Unrecht, das ist ein völliger Quatsch. Obwohl, schreiben die bei ihren Hüllen haben. Ich nehme wundern, wirklich so viel. Gut, man sieht es im Zug, eine Hülle haben. Hey, ein Schritt zurück zu dem Display. Das hat wirklich, also hat es nur 60 Hertz.
Das sind 60 Hertz, ja.
60?
Ich glaube 60. Aber bin ich selber nicht mehr sicher, das macht mich gerade unsicher.
Ja, müsst ihr nachschauen. 60 scheint mir jetzt tatsächlich ein bisschen wenig für so ein teures Telefon. Obwohl es den Leuten vielleicht, eben, es ist schon so, wenn man es mal kennt, es besser, dann schießt es einem an. Aber ich hätte jetzt eben nicht gedacht, dass wenigstens 90. 90 ist ja voll okay eigentlich.
Ich muss es nachher mal anschauen.
Okay, ich tue mal weiter, ich schaue es noch.
Ich mache mal weiter. Eben, Farben, jetzt haben sie gar nicht gesagt, was es für Farben gibt. Ich sage es gleich, es gibt es in Pink, Gel, Grün, Blau und Schwarz. Und das Bemerkenswerte ist eigentlich eher, dass jetzt das normale iPhone nicht mehr glänzig ist hinten dran, sondern eben matt.
Most da, important.
Genau, der Flo hat ein riesiges Grinsen auf dem Gesicht, das ist ganz wichtig.
Auch er hat eine Hülle. Und,
und es ist 60, auch er hat eine Hülle.
Es ist 60 Hertz tatsächlich immer noch.
Okay, voilà. Ja, und das vielleicht wichtigste Upgrade für viele Leute ist, dass jetzt alle iPhones und eben auch das iPhone 15, das normale, auf USB-C umgestiegen sind. Da reden wir dann nachher noch schnell ausführlicher darüber, ob jetzt das gut ist, was das bedeutet und so weiter.
USB.
Und mit dem wäre eigentlich auch schon alles Wichtige gesagt zum normalen iPhone 15. Es ist relativ ein gutes Upgrade. Also jetzt ist es wirklich ein recht rundes Handy, weil es halt fast alles vom letztjährigen Pro übernommen hat. Und der Preis ist eigentlich für ein Apple-Gerät auch sehr in Ordnung. Ich sage dir nachher schnell, was die alle kosten. Dann beim iPhone 15 Pro, das ist ja immer so die Linie, wo ein bisschen so die richtig neuen Features bekommt. Da hat es jetzt das Jahr, wie erwartet, den Titanrahmen gegeben. Und das ist eigentlich, haben sie den grössten Wirbel gemacht an der Keynote. Das neue Material rundherum, das sieht sehr hübsch aus. Es ist so bürstetes Titan, nicht mehr das glossy Finish wie beim bisherigen Stahlrahmen. Auch da, man macht wahrscheinlich eher Hülle drauf und es ist völlig egal. Aber es sieht sehr hübsch aus. Das gibt es in vier Farben jetzt, und zwar schwarz, also respektive sie nennen es Titan-Schwarz, Titan-Weiß, Titan-Blau und Titan-Natur. Was es nicht mehr gibt, ist Gold. Das ist vielleicht bemerkenswert. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil gerade so in China ist Gold immer eine extrem beliebte Marke, soviel ich weiss. Weil halt Statussymbol etc. Gut,
aber es gibt ja den Band-Aten, oder? Dann spielt es vielleicht keine Rolle mehr. Es gibt ja den iPhone-Bann jetzt doch in China, einmal zumindest für da irgendwie die ganzen Huawei-Mitarbeiter. Oder, ich glaube, die haben das recht ausgeweitet, scheinbar dort. Vielleicht haben sie gefunden, dann ist es egal.
Lohnt sich nicht mehr, kommt nicht mehr darauf an. Nein, ich glaube, es ist mehr die Titan-Naturfarbe, die hat so einen Goldstich. Also, das wäre wahrscheinlich relativ nahe gewesen am Gold. Anyway, das sind die neuen Farben. Ich freue mich persönlich auf Blau und das finde ich immer schön. Und eben hat auch USB-C und das Pro Max, also die grosse Version von dem Telefon, die kommt noch eine neue Telekamera über. Die hat jetzt ein 5-fach-Zoom oder in Fotografiesprache ein 120mm Objektiv. Da haben wir vorher ja ausführlich darüber geredet, vor zwei Wochen. Man hat so eine Periskopkamera erwartet. Das ist jetzt so etwas Ähnliches. Sie nennen es eine Periskopkamera. Es ist durch so ein Prisma, wo dann das Licht irgendwie umgeleitet wird. Ich komme dann nachher noch ein bisschen näher auf das zu sprechen. Was auch noch wichtig ist, es gibt jetzt den Action-Button, wo man erwartet hat. Also der Lautlos-Switch, der ist weg. Und stattdessen hast du eben einen Knopf. Und wenn du den lang drückst, dann ist das standardmäßig so beleidigt, dass es eben laut und lautlos wechselt. Du kannst ihn aber auch anders belegen. Und das ist für Apple doch relativ außergewöhnlich, dass du etwas selber kannst konfigurieren. Das ist so ein Trend, der jetzt immer mehr passiert, zum Glück.
Vor allem, es hat relativ viele Optionen.
Ja.
Also, ist noch lustig. Ich habe es einfach so erwartet, weil ich es von Android kenne und weil Apple ja eben doch auch mehr hat, als man denkt. Aber man kann es wirklich frei konfigurieren. Du kannst sogar eigentlich wie Makros machen. Dass du kannst eigentlich alle Apps mit dem öffnen. Du kannst auch sagen, irgendwie soll die Kamera öffnen in dem spezifischen Modus und so. So Zeug finde ich schon noch geil. Also das,
voll, voll. Das, also ich finde einfach, für die Kamera ich würde es schon mit der Kamera belegen, weil die meisten Leute haben ja sowieso das Telefon die ganze Zeit auf lautlos, haben auch schon darüber geredet. Und eben, wenn du jetzt kannst sagen, ich drücke da drauf und dann habe ich direkt die Kamera in dem und dem spezifischen Modus sogar noch, also in dieser Brennweite, die du dann willst. Das ist wirklich recht nice.
Kannst du mit dem iPhone nicht mit einer Taste mit einer physischen Kamera öffnen?
Nein, du kannst halt das Display einfach nach links swipen und okay. Dann kommt sie direkt, oder? Also okay. Es geht bis jetzt auch schon sehr schnell.
Ja.
Aber es ist schon nochmal ein Mühe direkter, finde ich, und das ist halt gleich die Funktion, die ich so oft brauche, dass ein Knopfdruck weniger sozusagen, das bringt mir dann schon relativ viel.
Und musst du einfach einmal kurz drücken?
Nein, ich glaube lang. Also du musst immer, weil wenn du kurz drücken würdest, dann gehst wahrscheinlich die ganze Kamera auf.
Genau.
Das ist
ja, nicht ja, eben, ich habe jetzt gerade gefragt. Ja.
Okay. Aber du kannst es dann auch als Auslöser brauchen, oder? Oder ist das Volume Down immer?
Who knows? Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt mal an schon, dass du wahrscheinlich, wenn du lang drauf drückst, dann geht die Kamera auf und dann kannst du nachher wahrscheinlich mit dem gleichen Knopf auslösen.
Also aber er wäre für... Ja gut, mal so wie es hast, ist egal, ob links oder rechtshänder bist, hast du den linken Daumen unten. Er wäre dann so, oder? Er wäre beim linken unteren Daumen, hättest du den Finger drauf. Würde schon gehen.
Was, linken unteren Daumen?
Nicht! Er ist doch auf der. Er ist oben links, der Knopf.
Aha, ja, wenn es gut ist, ja, du kannst natürlich so umheben, das stimmt, ja. Ja. Wenn es.
Drehst du es anders?
Du kannst es auch anders umdrehen, dann wäre es beim rechten Zweifinger.
Aber wie dreht ihr es denn?
Ja, schon so wie du sagst, du hast schon recht, ja. Okay, ich auch. Okay. Drehe es nach links, ja. Ja, ist recht.
Aber da würde gehen.
Ja, anyway. Also man kann auch noch mehr Zeug drauflegen, wie du sagst, zum Beispiel die ganzen Shortcuts. Das ist also, du meinst, das kannst du irgendwie ein Programm aufmachen und dort drin sogar eine Funktion anwählen oder was auch immer. Also gibt es relativ viele Möglichkeiten. Ja, das ist noch das größere neue Feature, denke ich. Und natürlich hat es einen neuen Chip drin im Handy, der A17 Pro. Auch da können wir nachher noch schnell darüber reden, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Es ist der erste 3-Nanometer-Chip, das ist halt wirklich so ein bisschen etwas Neues. Und mit dem hat es sich dann aber auch schon. Also es hat keine Überraschungen gegeben, muss man sagen. Es hat wirklich, es ist einfach alles gekommen, was man irgendwie erwartet hat. Zum Teil so ein bisschen in abgespeckter Version, finde ich, also gerade bei der Kamera, bei dem Periskop-Zoom. Da haben gewisse Leute ja auch erwartet, dass man den da optisch kann, variabel zoomen und so Sachen, was wirklich lässig wäre. Und jetzt ist es einfach wirklich so, die ersetzt einfach die alte Telekamera beim Pro Max und das war es dann gewesen. Ja, was gibt es nicht mehr? Ein Mini gibt es weiterhin nicht. Das war letztes Jahr auch schon so gewesen. Und weil jetzt das 13 quasi aus dem Line-Up rausgeht, ist das Mini komplett gestorben. Also du kannst kein neues iPhone Mini mehr kaufen. Das ist immer so eine, in den Kommentaren gibt es immer so eine lustige, sehr laute Minderheit, die nach dem Mini schreit. Und dann hat aber jemand da drunter geschrieben, ja, es ist so ein lustiger Kreis. Dann hast du immer die Leute, die nach dem Mini schreien. Dann bringen sie das Mini raus, dann ist das gleich relativ teuer. Was? So viel für das Mini? Zahle ich sicher nicht. Dann stampfen sie es wieder ein und zwei Jahre später schreien sie wieder nach einem Mini. Das ist nicht ganz falsch. Also offensichtlich lohnt es sich einfach nicht für Apple, um ein kleines Handy zu produzieren. Darum gibt es halt jetzt keins mehr. Was es eben auch nicht gegeben hat, ist irgendwie das Ultra. Das hat mir auch noch spekuliert, ob das Grosse jetzt anders heisst und so weiter. Ist alles nicht passiert. Das ist genau das Gleiche, die gleiche Benamtung wie vorher. Und sehr interessant finde ich, es ist günstiger geworden in der Schweiz. In den USA sind die Preise eigentlich genau gleich wie jetzt seit einer Weile. Also das iPhone Pro kostet $1,000, also $999. Und das ist ja so seit dem iPhone X. Also hat sich wirklich nie etwas verändert in den letzten 7 Jahren.
Ah, das ist noch krass, aber ja.
Das ist noch krass. Ich schreibe gerade noch einen Artikel, der das ein bisschen ausführlicher dann noch beleuchtet, auch inflationsbereinigt und so weiter. Aber jetzt dieses Jahr ist in der Schweiz effektiv das iPhone Pro 100 Franken günstiger als letztes Jahr. Auch das normale iPhone, also das iPhone 15, kostet 80 Franken weniger als letztes Jahr. Nur das Pro Max, das kostet gleich viel. Das hat aber auch einen vernünftigen Grund, nämlich dass es jetzt das Pro Max nur noch mit 256 GB gibt in der Grundkapazität und vorher sind es halt 128 GB gewesen. Also das ist de facto auch günstiger geworden, kann man sozusagen sagen. Einfach ja, oder du kommst mehr über für das gleiche Geld, sagen wir es so. Ja, also es ist wirklich günstiger geworden, das iPhone. Und eben, wenn du das mal anschaust über die letzten paar Jahre und dann das Kaufkraft bereinigst, weil ja Geld wird immer weniger wert, oder?
In der Inflation. Ist es wirklich so, dass
Inflation, ja. Ja, genau. Also wenn du das inflationsbereinigst, dann ist seit dem iPhone X, also dort hat es einen riesen Sprung, gell? Das iPhone 7 hat noch in den USA, glaube ich, $650 kostet und das iPhone X war dann 1000 gewesen. Das war so der riesen Preissprung.
Vergiss 8 nicht. Also das 8 ist auch noch, das ist ja gleichzeitig mit dem X rausgekommen und ist auch noch mal günstiger gewesen. So das wenigst beachtetste iPhone aller Zeiten.
8 ist mit dem X rausgekommen? Ich weiss, es hat kein 9, glaube ich, gegeben. Das 8 ist mit dem
X. Es hat kein 9 gegeben und sie haben im 2017 haben sie quasi, dort haben sie wie das X noch als Premium-Modell zusätzlich eingeführt. Vorher hat es einfach nur eine Linie gegeben, jetzt aber iPhone 5, 6, 7 gegeben. Und dann haben sie quasi angefangen, wie zwei Linien zu machen, die es bis jetzt gibt. Oder jetzt gibt es 15 und 15 Pro. Und dort hat es einfach 8, also quasi die direkte Nachfolge vom 7. Und der war auch günstig gewesen. Und zusätzlich haben sie aber eben das iPhone X eingeführt. Im gleichen Jahr. Und das war halt dann 1000 Franken gewesen.
Das ist 2 Jahre übersprungen.
Nein, es war einfach das Jubiläumsphone gewesen. Weißt du, einerseits ist
aber
ja 2007.
Das Jahr darauf ist das 11 gekommen.
Ja. Weil das X kannst du ja auch als 10 interpretieren, oder?
Eben. Römische aber wenn wo das 8 gekommen ist.
Nein.
Egal, komm, ist doch
gleich. Es ist schon sehr weird. Es ist nur so, dass es ist das 10. iPhone war. Das X ist das 10. iPhone und das 8. logischerweise das 9. weil das andere hat ja nur, das erste hat ja nur iPhone geheißen, wenn nicht eins. Ja.
Ich würde mich jetzt so nicht zu weit in den Benamtungen verlieren, ehrlich gesagt. Also es ist mittlerweile relativ konstant. Dort ist es einfach immer 13, 14, 15 oder vorher hat es noch mit S und XS und solche Sachen gegeben. Anyway, seit dem X, also seit 2017, ist effektiv Kaufkraft bereinigt, ein neues iPhone von der Top-Linie 15% günstiger geworden in der Schweiz.
Das liegt auch einfach daran, dass es keine riesen Innovationen mehr gegeben hat, oder? Also, das ist einfach alles iterativ und nichts, wo irgendwie jetzt die ganze Industrie auf den Kopf gestellt hätte. Und von dem her, wenn es nichts krass Neues gibt, kann man auch nicht 500 Stutz mehr verlangen. Und dass es teurer geht, zeigen ja die Faultphones, oder?
Ja, absolut.
Wo ja, wie viel? Über 2000 easy zahlst.
Kommt darauf an, welche. Also die Flips, also die, wo
die kleineren.
Die kleineren, wo wie die alten Klapphandys aussehen, die nicht. Aber tatsächliche Folds, wo quasi ein Mini-Tablet hast, wenn du aufgeklappt hast, die sind schon so bei 1,7 und mehr. Dort steckt natürlich aber halt auch gewisse also technologische Forschung dahinter und auch natürlich genau. Die Herstellkosten, die höher sind.
Hey, meint ihr, dass eigentlich Apple dort einmal noch drauf aufspringt? So gut Klapp-Telefon.
Das Flip oder Klapp? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist halt wirklich so, wenn sie nicht sehen, es bringt wirklich einen Mehrwert und es ist ein bisschen mehr als eine Nische, dann ist das nicht interessant.
Eine Nische ist einfach absolut. Ja, ich glaube, das mit dem ist schon, mit dem hat man es schon beantwortet. Ja.
Ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Nische das Problem ist. Ich meine, das Apple Vision Pro bedient ja auch eine Nische. Jetzt, ich glaube, sie warten einfach, bis die Technologie perfektioniert ist und bis sie es perfekt können machen. Ich meine, man hat ja schon vor 5 Jahren ein VR-AR-Headset rausbringen, aber die Technologie war noch nicht so weit gewesen. Und Faltphones haben immer noch mega viele Drawbacks, mega viele Sachen, die nicht perfekt funktionieren. Und ich glaube, sobald das irgendwie aus dem Weg geräumt ist, dann wird die perfekte Version von Apple kommen. Das kann ich mir schon vorstellen, vielleicht in 10 Jahren oder so.
Da kann man jetzt halt Innovation, also bei den Faltphones ist es einfach so, dass man kümmert sich jetzt um eigentlich 2 Sachen. Das eine ist der dämliche Falz, wo der halt nie ganz, das wird auch iterativ immer ein bisschen besser. Aber was jetzt der grosse Trend ist, das haben sie eigentlich schon jetzt wieder ad acta gelegt und jetzt ist es halt das Aussendisplay bei den Flip, also bei den kleinen, oder? Weil bei den grossen Faltphones ist klar, du hast Candy Bar Format, normales Phone, klappst du auf, dann hast du das grosse, aber bei den Flip ist es zuerst nur so ein Notification Screen gewesen und jetzt sind sie dort dran, das irgendwie auszubauen. Aber ich glaube, die Probleme, die sich generell ergeben, wenn das Display faltbar ist, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das je, also das ist ja physikalisch bedingt. Das ist einfach biegbar und das wirst du nie hundertprozentig können, flicken.
Ja gut, also bevor wir jetzt da wieder in die Spekulationen zu den nächsten 10 Jahren verfallen, wollen wir vielleicht noch schnell ein bisschen über das reden, was jetzt wirklich rausgekommen ist. Also ich habe so ein paar Sachen, wo mich ein bisschen wundern, wie ihr das gesehen. Das erste ist eben das Tamtam um das Material, um das Titan. Also an dem haben sie wirklich quasi die ganze Keynote aufgehängt, mindestens beim Pro-Modell. Und ich finde das schön, aber ich frage mich jetzt schon, bringt das wirklich etwas? Wie viel Prozent von der Bevölkerung geht eine Hülle drauf und merkt von dem einfach nichts?
Ja, Gewicht.
Hat jemand von euch jemals in den letzten 10 Jahren ein Handy ohne Hülle gebraucht?
Nach 3 Tagen ist es mir kaputt gegangen. Ich fange nie mehr wieder.
Ich habe erst seit letztem Jahr eine Hülle. Sonst habe ich nie eine Hülle gehabt.
Wow.
Und es ist mir auch nie kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, was der Grund ist. Ich glaube, irgendwie, es ist mir. Genau, es ist nicht meins. Genau. Das ist das Testgerät von Google.
Und dann ja gut, das zählt natürlich nicht.
Nein, darum habe ich gefunden, dann tue ich eine Hülle dran. Weil eben das,
du bist ja unglaublich nett. Ich habe es gemeint, genau umgekehrt, dass du deinen eigenen immer behütet hast.
ist mir auch nie irgendwie kaputt gegangen. Und ich finde es auch, einfach scheiße mit Hülle, weil ich finde, es gibt keine gute Hülle. Also es ist keine gute... Ich finde, ohne Hülle kann man es mega gut im Hosensack versorgen. Es rutscht dann gut rein, oder? Und das nervt mich mega, weißt du, wenn du im Bus bist oder so. Und sobald eine Hülle dran ist, die eine Kunststoffhülle, dann musst du so reinwirken. Und das ist einfach, ich mache das am Tag 1000 Mal und das ist einfach nervig. Mhm. Und das ist grösser vor allem. Also das ist am Anfang vor allem der Grund gewesen. Ich finde, es ist einfach, die Telefone sind gross und dann wird es noch grösser.
Und
auch weil ich es natürlich schöner finde, ohne... Ich meine, jetzt habe ich mich auch daran gewöhnt. Die sieht auch okay aus. Also, aber die Mehrheit hat offenbar eine.
Mich stört es. Also ich benutze auch eine Hülle, aber mich stört es halt auch haptisch. Also gerade bei den Apple, also gerade bei den iPhones, die fühlen sich ja einfach wirklich gut an in der Hand. Oder so ein bisschen kantig und hochwertige Materialien. Und man darf ja nicht vergessen, dass zumindest unser Eins so ein Ding wahrscheinlich 200 Mal am Tag führen nimmt und dann willst du es doch einfach gerne in der Hand haben. Ich finde das einen mega unterschätzten Aspekt. Man redet schon über Kameras und Gott weiß was, aber dass das Ding einfach gerne anlängst und gerne in der Hand hast und gerne es benutzt, das ist doch sehr wichtig für die User Experience und da finde ich auch Hülle einfach ganz egal, ob es eine 70-Rappen-Hülle vom AliExpress ist oder irgendeine so eine 50-Franken-Frechheit aus Cupertino. Es ist so, es ist nervt. Das ist
aber das ist, eben, da glaube ich schon, das ist wirklich, das sehe ich bei meiner Familie und erweiterten Familie, das ist das, da tut man sich keine Sekunde über sich das nachdenken. Ich glaube, wie sich das, vermutlich genau, wenn man es mal rausnimmt, dann vielleicht so, oh, das ist eigentlich noch cool, wie sich das anfühlt. Mhm. Packt man es wieder in die Hülle rein und hat das gerade wieder vergessen, 5 Sekunden später.
Ich habe es genau jetzt gerade gemacht. Ich habe es jetzt aus meinem iPhone 14 Pro aus der Hülle rausgenommen. Und es fühlt sich wirklich gut an, das stimmt schon. Jetzt da ist einfach so der Stahlrahmen, der sieht halt einfach aus.
Ich glaube, das Gewicht wird dann sich noch unterscheiden. Titan ist ja deutlich leichter. Und auch wenn du eine fette Hülle drum knallst, wird es halt leichter sein als 14 Pro.
Das stimmt, ja, das hast du schon gehört. Das sind, glaube ich, irgendwie 10% oder so. Und das macht dann gleich noch wahrscheinlich einen rechten Unterschied bei so einem Handy. Das 14 Pro ist ja auch wirklich außergewöhnlich schwer. Das ist so ein richtiger Ziegelstein. Auch im Vergleich zum normalen, also zum 14 nicht Pro. Das merke ich immer, eben Brünnin hat das normale und das ist wirklich ein rechter Unterschied. Ich weiss halt einfach, mein Handy ist auch da. Es ist mir sicher 5-mal ist mir das sicher schon mal runtergefallen. Und ohne Hülle weiss ich jetzt halt nicht, ob mein Display noch ganz wäre.
Sehr wahrscheinlich nicht. Aber der hilft ja Titan jetzt auch nicht, oder? Das neue Material.
Eben, überhaupt nicht.
Ich meine, der Bildschirm geht sowieso kaputt, egal ob jetzt Titan rundherum ist oder nicht.
Genau.
Haben sie das als Stabilität verkauft? Das ist sicher
klar. Ja, klar, sie haben gesagt, es ist robust und das ist ja nicht falsch. Der Rahmen rundherum ist wahrscheinlich schon ein bisschen robuster, aber ganz ehrlich gesagt, ich meine Edelstahl, das geht jetzt auch nicht kaputt. Und eben, das Problem ist meistens, wie der Domi sagt, ist ja das Display.
Ja, und das oder das Glas hängen, das kaputt geht.
Das genau. Oder das Glas innen. Ja.
Das leitet logischerweise der Erschütterung genauso weiter wie Edelstahl. Ja. Also da, ich habe das Gefühl, ich frage mich auch mal, mit der Hülle, ob du es einfach leichtsinniger behandelst. Also weißt, irgendwie, du bist weniger vorsichtig, das weil du einfach weißt, du hast das Gefühl für Dinge und rührst es auch dann eher als ein bisschen an oder so. Aber ich merke schon auch, viele Leute sind einfach irgendwie ein bisschen ungeschickt. Ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Alter ungeschickter. Ich habe das Gefühl, man kennt mehr Zeug so als früher.
Aber das Ding ist auch, je länger du das Handy hast, desto ungeschickter oder desto weniger achtest du drauf. Am Anfang lege ich es noch ganz sanft auf den Tisch und nach 3 Wochen schieße ich es aufs Bett und hoffe, dass es irgendwo landet.
Und der Hund rennt gerade noch.
Ah, sehr schön. Also gut, ich sehe, da geht die Meinung ein bisschen auseinander, aber... Ich bin ja dann gespannt. Vielleicht versuche ich es auch mal ohne Hülle das Jahr und hoffe das Beste.
Hey. Ja, aber genau, erzähl mal den nächsten Punkt, USB-C.
Das zweite wäre USB-C. Das ist ja so etwas, wo wir jetzt müssen darüber reden. Oder? USB-C, jetzt haben sie es endlich geschafft, sie sind umgestiegen, aber wahrscheinlich einfach nicht freiwillig. Das ist ja das EU-Gesetz, November oder 24, tritt das in Kraft. Und ab dann müssen sie quasi USB-C verbauen, weil der Anschluss muss jetzt einheitlich sein. Und jetzt haben sie es halt einfach schon im September 2023 gemacht. Das ist ja super. Was mich so ein bisschen unternimmt, erstens, ich weiß nicht, haben alle die Keynote gesehen?
Nein, eben nicht.
Oder mindestens ich nicht. Wie haben sie es kommuniziert? Flo, du hast es gesehen. Wie hast du es so gefunden? Wie haben sie das, die Kommunikation, weißt du, wie sie das irgendwie präsentiert haben? Ist das etwa das, was du erwartet hast?
Ja, tatsächlich. Also sie haben natürlich mit Superlativen um sich geschmissen, aber für Apple-Verhältnis sind sie sehr dezent gewesen, weil es ist eigentlich klar, hey, das können wir niemandem mehr verkaufen als super innovativ. Oder? Sie haben immer noch gesagt, hey, ja, ein Anschluss für alle, und sie haben natürlich so da, als wäre es ihre grosse Idee und ihre grosse Innovation und nicht einfach juristischer Zwang. Aber ich glaube,
Aber sie haben es, okay, aber sie haben es, ich bin nicht mal sicher, ob es thematisiert wird.
Ja, das bin ich auch nicht sicher gewesen, aber sie haben es doch, sie haben wirklich, und zwar noch relativ lang, habe ich jetzt gefunden. Also sie haben nicht eine riesige Sache daraus gemacht, aber ich meine, so beim normalen iPhone haben sie, glaube ich, zuerst etwa eine Minute lang darüber geredet, eben halt von wegen, ja, jetzt brauchst du noch ein Kabel und so weiter und so fort. Und beim Pro-Modell, dort haben sie noch so ganz abstruse Szenarien zeigen, wie man jetzt das könnte brauchen, dass du kannst das iPhone als Kamera tethern zu einem Laptop, zu Capture One konkret, zu so einem Fotoprogramm, und dann das halt als Profikamera brauchen oder als Videokamera direkt tethern und so. Also völlig absurde Szenarien, die einfach nie jemand machen mit einem Handy. Aber gut, man könnte. Und dort haben sie halt auch noch darüber geredet, dass das über Geschwindigkeit haben sie beim Pro ein bisschen geredet.
Ja.
Beim Normalen überhaupt nicht. Und das hat einen guten Grund, nämlich. Weil beim normalen iPhone 15, dort hat der USB-C-Anschluss genau der gleiche Speed wie der alte Lightning, nämlich USB 2.0 Standard oder 0,5 Gigabit pro Sekunde. Das ist wenig, das ist wirklich wenig.
Das verstehe ich nicht.
Aber da muss ich im Fall auch sagen, irgendwie, ich finde das auch immer so doof, aber ich glaube, das stimmt schon, dass das ist den Leuten einfach egal. Ich meine, ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal bei meinem Telefon etwas überkopiert habe und es stimmt vermutlich, dass beim Neueren, das ist auch nur das, hat ja da die guten Videomodis, oder?
Ja, dass du kannst ProRes-Video aufnehmen, wo halt wirklich richtig, richtig viele Dateien hängen. Ja.
Aber für das ist dann eigentlich immer noch relativ langsam, der Speed.
Also beim Grossen ist ja dann der Pro, genau, beim Pro hast du 10 Gigabit pro Sekunde, das ist jetzt auch nicht mega viel, das stimmt. Viele haben ja irgendwie so Thunderbolt 3 mindestens erwartet, das werden so 40 Gigabit pro Sekunde. Jetzt der, was verbaut hat, ist eigentlich USB, ich weiß gar nicht, 3.1 Gen 2 ist es, glaube ich, der Standard. Der Martin Jude hat gerade einen super Artikel geschrieben, falls ihr da zuhört und euch das genauer interessiert, über die komischen USB-Standards, mit einer riesen Tabelle. Es gibt jetzt nämlich Thunderbolt 5 neu. Und da hat da eine große... Oder? Nein, 5. 5 ist jetzt
auch USB 4, USB 4 und
Thunderbolt. Ja, genau, und Thunderbolt 5. Eben, es gibt eine riesen... Ihr merkt, das ist total verwirrend. Es gibt eine sehr schöne Tabelle auf digitec.ch, wo ihr das nachschauen könnt. Ja, ich finde jetzt auch, du hast schon recht, die normalen Non-Pro-User werden wahrscheinlich selten das Handy überhaupt die Anschlüsse und etwas übertragen. Was natürlich ist, du kannst halt mit dem höheren Standard könntest du vielleicht auch schneller laden. Über das können wir jetzt vielleicht auch noch schneller reden. Mhm. Es gibt nämlich keine schnellere Ladegeschwindigkeit mit dem neuen Anschluss. Die iPhones werden weiterhin mit, ich weiß gar nicht, 20, 25 Watt ungefähr so geladen. Es braucht etwa anderthalb Stunden, habe ich gemeint, bis so eins voll ist. Also immer noch relativ lang im Vergleich zu, ich weiß gar nicht, Oppo oder was ist noch gewesen, Xiaomi und so weiter, wo du wirklich das Ding anschliessst oder in einer Viertelstunde ist es fast voll.
Aber mehr als 25 kennen schon alle eigentlich.
Die meisten, ja. Jetzt ist halt die Frage, ich meine, man sagt ja immer so, es ist nicht optimal für den Akku, glaube ich, weil er wird dann heißer und der Laptop weniger lang und so. Ist es euch wichtig, dass das Handy schnell lädt?
Also einfach schneller als das, glaube ich schon. Also ich sage so, ich habe das Pixel und da hat ja jetzt auch nicht den Top-Speed, ich weiß nicht, 50 Watt doch irgendetwas vielleicht. Aber es ist einfach nur gäbig, du kannst eine Viertelstunde einstecken und dann ist es eigentlich lang, das ist schon so fest geladen, denn das langt dann locker für den ganzen... Wenn du morgen für das einlädst, locker für den ganzen Tag. Das iPhone hat vielleicht tendenziell eh den besseren Akku. Aber einfach für das finde ich es sammlungsgebig. Meistens ist das ja kein Thema, oder? Weil ich sie über die Nacht lade. Aber es kommt schon noch regelmäßig vor, dass ich wenig Zeit habe. Und dann ist es mega gebig. Kannst du es in einer Viertelstunde, eben, bevor du aus dem Haus musst, noch schön aufladen.
Ja, dem würde ich jetzt spontan zustimmen. Also klar, eben... Auch ich lade es eigentlich fast jede Nacht auf, aber wenn du mal eine Nacht nicht dazukommst und so und dann am Morgen aufstehst und das, oder vergisst es und merkst, ah Mist, dann ist es einfach so, dann jetzt bei Oppo oder Schrägstrich OnePlus mit ihren 100 Watt Netzteil ist es einfach so, du steckst es am Morgen an, es ist noch bei 2%, du lässt dir einen Kaffee raus, du trinkst und du kommst 2 Minuten später, es ist bei 70%. Es ist, und dementsprechend ist auch, also das ist halt auch ein Innovationstreiber, weil sie haben auch Technologie, dass es dann der Akku nicht so wahnsinnig anfrisst und dann testen sie das auch, wie viele Ladezyklen das Ding dann verträgt auf die Art. Von dem her, das ist so ein bisschen Namenmelder. Und also der Akku von einem iPhone oder Akku von Apple, Phil, was du vorhin gesagt hast, ist nicht unbedingt besser, weil das ist eigentlich direkt von der Kapazität her, also abhängig, aber Sie passen natürlich, weil alles aus einer Hand kommt, ihre Hardware genau für ihre Software an und können so unglaubliche Effizienzsteigerungen erreichen. Oder das können natürlich andere Hersteller nicht.
Eben.
Genau. Darum, der Akku ist effizienter.
Eben. Mit dem wären wir auch beim nächsten Thema, nämlich beim Chip. Also dort eben, der Akku hebt halt so lange, weil die Chips so effizient sind und jetzt der neue, der A17 Pro im Pro-Modell. Das normale iPhone kommt übrigens einfach der Pro-Chip vom letzten Jahr über. Aber das Pro hat jetzt wirklich einen komplett neuen. Und eben, das ist der erste 3-Nanometer-Chip von Apple generell. Jetzt wahrscheinlich kommt dann die Technologie demnächst auch mit Mac-Chips, ein M3 und so weiter. Aber das ist jetzt wieder der Vorreiter von dem. Und der soll so ein bisschen schneller sein. Irgendwie ja, 10% CPU und 20% Grafikkern sollte schneller sein. Und halt eben ein bisschen weniger Strom brauchen. Und da war es einfach interessant, er hat jetzt auch irgendwie ein Hardware-beschleunigtes Raytracing drin, der Chip.
Geil.
Und generell einfach eben mehr Grafikpower. Und sie haben einen riesen Fokus drauf gelegt. Also sie haben wirklich...
Sie haben Raytracing gesagt.
Sie haben Raytracing gesagt.
Weil sie
haben Raytracing gesagt, ja.
Sie, eben, man hätte es nicht gewundert, wenn sie für USB-C einen neuen Namen finden und für unseren, was auch nicht, All-in-One-Anschluss und ja. Für Raytracing auch. Aber okay, gut.
Nein, sie haben effektiv von Raytracing gehabt und sie sind recht lang sind auf Gaming geblieben, haben mehrere Spiele gezeigt, die dann auf dem iPhone nativ kommen, unter anderem Assassin's Creed Mirage, also dass du es wirklich kannst, ja, nativ mit Raytracing auf dem Handy spielen. Jetzt frage ich da den Tommy mal und dich viel, ihr zwei Gamer. Ist das gut? Braucht es das?
Ich habe das Gefühl, also es ist cool, dass es möglich ist, aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich die falsche Zielgruppe auf den iPhones, die du mit diesen Games ansprichst. Wir haben schon mal darüber geredet, wo wir über den ganzen Microsoft-Deal und Activision geredet haben, wo da die geleakten Dokumente, die es hat gegeben. Microsofts Idee war ja eigentlich auch, dass sie mit ihren Core-Spielen, dass sie die Leute auf den Handys erreichen können durch ihr Streaming-Angebot, oder? Aber dann sind sie wieder aufgekommen, hey, die Leute wollen auf dem Handy gar kein Hardcore-Spiel haben. Sie wollen nicht die richtigen Spiele haben, die du auf Konsole und PC spielst, sondern die wollen die Mobile-Games haben, die du einfach 5 Minuten spielen kannst, wieder wegtun, nichts dafür zahlen im besten Fall. Von dem her, ich habe das Gefühl, es gibt nicht viele Leute, die darauf warten, dass sie jetzt Resident Evil 4 Remake auf dem iPhone 15 Pro spielen können. Es ist geil, dass man es kann. Ich würde es gerne mal ausprobieren für ein paar Minuten. Aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, es ist so wie eine schöne Marketinggeschichte. Zusätzlicher Punkt, wo du springen kannst, aber das riesige Businessmodell wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber eben schon verdammt krass, jetzt auch mit Assassin's Creed Mirage, ein Spiel, das ja noch nicht einmal draussen ist, das schon angekündigt ist, dass das auch auf iPhone wird kommen, neben der aktuellen Konsole. Das ist schon krass, wie skalierbar, dass die Games sind und wie nah beieinander, dass es jetzt eigentlich alles ist. Ich finde es faszinierend, aber habe das Gefühl, es wird jetzt nicht so sein, dass alle AAA-Games auf Apple rauskommen, beziehungsweise auf iPhone rauskommen und dass es viele Leute werden nutzen.
Ich glaube auch nicht. Ich habe das genau das Gefühl. Ich habe mir dann auch überlegt, das funktioniert dann nur auf den Pro-iPhones und das sind ja die teureren. Und ich hätte jetzt auch gesagt, es sind noch eher Kinder oder Jugendliche, die viel gamen auf dem Handy, weißt du, wirklich irgendwie stundenlang Minecraft gamen und so Zeugs. Die würden das noch am ehesten machen, würde ich behaupten. Oder? Klar, vermutlich auch dann musst du irgendeinen Controller dran schnallen, aber machen die vielleicht nicht. Und die wiederum sind jetzt sicher nicht unbedingt die, die sich gerade als erstes so ein Telefon leisten können. Haben sicher auch genug gleiche Eltern, die das können, aber ist vermutlich nicht der grösste Marktanteil. Ja,
aber auch wenn sie es hätten, die Kids nehmen auch keinen Controller und spielen es mit dem Controller. Nein, eben. Einfach mit Touchscreen und möglichst einfach und Dopamin und fertig.
Dann willst du wahrscheinlich sogar das grosse Modell oder das Pro Max eigentlich bestenfalls.
Es ist sicher geil. Ich glaube auch, man kann dieses Spiel gut spielen. Aber ich würde jetzt natürlich mit dem Controller dran hängen. Gibt es ja auch recht gute Fangs.
Ah, der Backbone ist übrigens kompatibel. Genau. Der relativ cool Controller, USB-C-Controller, ist jetzt auch kompatibel mit dem iPhone, weil wir USB-C-Anschluss haben jetzt.
Hat es vorher auch schon gegeben für das iPhone, der Backbone. Hat es zuerst für das iPhone eben gegeben und dann gar noch nicht für Android.
Ach so, okay. Aber jetzt ist auf jeden Fall die USB-C-Version noch kompatibel.
Das ist schon geil, ja. Was ich mich noch gefragt habe, das ist ja eh geil, oder? Wenn ich es hätte, würde ich es vielleicht auch mal so machen. Dann muss es das Game ja auch auf dem Mac geben, weil die anderen Games, die gibt es ja schon auf dem Mac. Death Stranding zum Beispiel, das gibt es, wie ich weiß, schon auf dem Mac. Darum gibt es jetzt auch da. Dann muss ich das irgendwie dann auch... Weißt du, ich überlege mir... Du musst es irgendwo kaufen, im App Store.
Ja, dann das muss stimmt,
es,
ja.
Und was wäre für mich die Bedingung? Und das wäre dann auch noch cool, wenn es am Mac dann nämlich auch gamen kannst und dann mit Cloud Sync und so. Das wäre für mich so die Mindestanforderung.
Der wäre viel spannender, ja genau. Weil es nicht nur Mobile stimmt, spielen, absolut.
Hey, ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin aber nicht ganz sicher. Also, es sind schon zwei verschiedene Betriebssysteme immer noch. Aber wäre auf jeden Fall sinnvoll.
In dem, was ich gefunden habe, reden sie immer explizit von iPhone-Version.
Ja.
Wirklich nur iPhone.
Aber also es ist halt schon geil, ich meine, es ist natürlich ein riesiges Businessmodell, also generell Mobile Gaming. Ich verstehe schon, warum Apple das relativ stark forciert, weil dort machen sie halt unendlich viel Geld. Mhm. Weil jeden In-App-Kauf nehmen sie sich 30%. Das darf man einfach nicht vergessen. Und also dort liegt halt schon wahnsinnig viel Geld. Also jedes Game, das du kaufst oder irgendwie im App Store, nehmen sie sich 30%. Jeder In-App-Kauf in dem Game nehmen sie sich auch wieder 30%. Und ich glaube, darum forcieren sie auch das Gaming, also das Mobile Gaming, eigentlich stärker als das normale auf Mac.
Wobei, ja. Sorry. Wobei man dort sagen muss, also in der EU wird ja jetzt denn das sich eventuell noch schon ein bisschen ändern mit dem Digital Markets Act. Also dort werden sie ja müssen, also sie gelten ja als Gatekeeper zusammen mit ein paar anderen Firmen, Meta und so. Und dort werden sie ja vermutlich eben auch den Store müssen aufmachen, respektive ihr OS öffnen für andere Stores, wie das bei Android zum Beispiel auch der Fall ist, oder? Dass sie dort nicht mehr Alleinherrscher sind. Und je nachdem, wie sich das wird durchsetzen und so, ja, haben sie dort natürlich dann auch abgegangen. Aber prinzipiell, ja, hast du natürlich recht, das riesige Businessmodell.
Ja. Ich habe das letzte, wo wir noch schnell darüber reden müssen, ist dann gleich noch die Kamera. Es gibt jetzt eine neue beim Pro Max. Ich finde es zuerst mal schade, dass sie nur im Pro Max kommt und nicht im normalen Pro, weil ich hasse die riesen Handys mit dem Bildschirm. Jetzt wahrscheinlich versuche ich es das ja mal mit einem grossen, einfach weil es die Kamera hat. Und bin dann gespannt, ob es mich wirklich so nervt. Es ist irgendwie innovativ, oder, die Kamera, und gleichzeitig finde ich es aber schade, dass sie die alte einfach ersetzt. Und ich weiß jetzt nicht, du hast ja so ein Samsung Galaxy S23 Ultra, die hat da so ein mega Dings, aber die hat, glaube ich, 4 Kameras, oder, Domi?
Die hat 4 Kameras, ja, die normale und Weitwinkel, Dreifachzoom und Zehnfachzoom.
Ja, okay, aber genau, dort hast du jetzt eigentlich das Dreifachzoom weiterhin drin. Wie oft brauchst du jetzt einfach Zoom?
Ich glaube, also nach der Standardkamera tatsächlich am meisten auf dem zweiten Platz und dann der Dreifachzoom auf dem dritten und Weitwinkel ganz weit hinten. Weil der Zehnfachzoom ist einfach so, was einfach geil ist und so immer noch so ungewohnt ist, dass du mit einem Handy so weit kannst kommen mit einem optischen Zoom und dann halt viel, irgendwie, wenn ich draußen am Wandern bin mit dem Hund oder so, viel Gelegenheit immer gesehen, wie ich das Zeug schön kann framen und es macht schon Spass, aber ich finde es schon, wenn es so wie die Zwischendings nicht gibt mit dem Dreifach-Zoom, dann fände ich es schade, wenn ich nur den Zehnfach hätte. Aber jetzt beim iPhone ist es ja fünffach, oder?
Ja, es ist fünffach. Genau. Es ist nicht ganz so extrem und du hast halt, sie machen halt den digitalen Zweifach-Zoom weiterhin. Okay, also das ist das 50mm äquivalent aus der Hauptkamera, weil die ja so ein bisschen mehr Auflösung hat und so weiter. Da kann man das machen. Das ist also die Brücke, die sie jetzt machen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie schlimm dass ich das finde. Ich werde es dann beim Test herausfinden.
Ist es denn nur im Grossen drinnen, wegen der Grösse sie haben ja nicht eine Periskop-Kamera, die klassische, oder? Das ist irgendeine andere Technologie, die sie haben. Ist es wegen der Grösse, weil es halt nur ins Grosse passt, oder?
Ist eine gute Frage. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also das Prisma hat natürlich schon eine gewisse Größe. Also, sie haben es Tetra-Prisma quasi eingebaut. Das kann man jetzt im Podcast sowieso nicht erklären. Es gibt ein Bild da in meinem Artikel auf Digitec. Also, am Schluss wird einfach das Licht, macht wie so ein Zickzack, glaubt, durch das Prisma und das vergrößert halt quasi den Abstand zwischen Objektiv und Sensor. Und durch das kannst du halt eine längere Brennweite erreichen. Und das hat wahrscheinlich eine gewisse Größe, aber so wie ich es verstanden habe, ist kann man nicht irgendwie vertikal verbaut. Jetzt müsstest du sagen, das geht nur im grossen Handy.
Es wird darum, ja nächstes Jahr sicher drin sein, andere.
Ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es ist nicht unmöglich, um das ins Normale reinzubauen.
Vielleicht brauchen sie da noch einen Moment zur Entwicklung. Was vielleicht noch ganz kurz in einem Wort erwähnen müsste, ist, es geht natürlich dann auch ohne, dass die Kamera dann optisch, also physisch weiter vorsteht. Das ist ja der Witz von dieser Tetra-Prisma.
Ja, richtig. Das ist der Witz da, genau. Sonst hast du immer das Problem, wenn du länger das Tele verbaust, dass die Objektive immer weiter vorstehen beim Telefon. Oder? Und das ist halt irgendwann nicht mehr so gut vereinbar mit einem Formfaktor von einem Smartphone. Weil dann hast du einfach irgendwann ein Smartphone und irgendwie so einen Stil, der dann so rauskommt. Und eben mit dem Tetra-Prisma brauchst du das nicht, genau. Das ist echt der Witz von dem. Ja, insgesamt finde ich, es ist ein okay Upgrade, es ist solid, aber es hat halt überhaupt keine Überraschungen drin jetzt. Und ich frage mich einfach langsam, haben wir wie so den Peak Smartphone erreicht? Also weißt du, was soll noch kommen? Alle Änderungen sind eigentlich kosmetisch oder designtechnisch. Es gibt eigentlich keine neue technische Innovationen. Jetzt ausser vielleicht das Tetra-Prisma, aber das ist auch sehr begrenzt. Ja. Ich hätte die Frage an euch, was würdet ihr euch noch wünschen bei einem Smartphone?
Das ist eine gute Frage, weil ich hätte jetzt dir zugestimmt. Also der Peak, habe ich das Gefühl, hat man schon lange erreicht. Ich merke es selber, ich finde es schon lange nicht mehr so spannend. Man schaut es einfach noch und jedes Mal ist es wieder so,
Ja, ja. Das ist wieder so eine typische Iteration, oder? Ein Jahr, ein neues Ding. Und ich habe das Gefühl, vor Jahren, also vor richtig vor 10 Jahren, die letzten riesengroßen Sprünge waren und vielleicht vor 5 Jahren nochmal irgendwie, aber ich bin schon lange zufrieden eigentlich. Es ist wie so, ja, ja, man muss einfach das Neueste haben, weil man blöd ist. Aber,
voll, ich bin vor 10 Jahren bin ich noch mega begeistert gewesen von all den Mobiles, die sie rauskommen, habe alle Videos und Reviews geschaut und mittlerweile ist es halt wirklich so, ja, es ist... Ist das, was schon letztes Jahr war, nur ein bisschen grösser, besser, schneller. Und ich wüsste auch nicht, was ich Neues bräuchte oder was es noch nicht hat, wo unbedingt müsste kommen. Keine Ahnung.
Also kann man das offensichtlich natürlich schon, oder? Weil ich ja eben eigentlich geil fände, wenn es möglichst eine richtige Kamera kann ersetzen. Also einfach irgendwie, ist mir gleich mit AI und wie sie es machen, oder? Mhm. Aber das ist natürlich schon das physische Limit von dem Gerät, weil es einfach nicht kann, so eine grosse ersetzen, aber einfach je besser das wird, das ist einfach etwas dort sind dort, das ist noch nicht Peak. Sie sind schon sehr gut, aber noch längst nicht Peak, oder?
Die Frage ist natürlich auch, aus welcher Perspektive betrachten wir es? Weißt du, aus unserer, wo ja doch ein bisschen gesteigerte Ansprüche haben und so ein bisschen nerdy sind oder zur Sicht von einem Endkonsument, von einer Endkonsumentin, Innovation ist es ein bisschen ausgeblieben in den letzten Jahren, das stimmt. Dort ist eigentlich, was ich dort wahrscheinlich als prioritär erachte, ist weiter Batterieeffizienz. Also ich glaube, was sich so der Average Joe mega wünscht, wäre, dass es halt wieder wie früher bei der Nokia wird länger, wenn man es einmal bis maximal zweimal pro Woche bis laden. Das ist sicher mal das. Und ich glaube, die Kameras, wenn man jetzt hier auch wieder von einem absolut durchschnittlichen Usage ausgeht, dann wird im Fall, glaube ich, ein bisschen viel Bedeutung beigemessen in Sachen Fortschritt, weil, also ich sage mal, wenn ich falsch liege, liebe HörerInnen, aber ich glaube, sehr, sehr viele Leute, so Handynutzer, die brauchen das für Instagram, für ihren Kollegen über irgendeinen Messenger Fotos schicken, was sowieso zu tot cropped wird. Maximal bei iFollower irgendein so ein Kalender drucken, um einem Grossi auf den Geburtstag zu schenken, so. Wie gross die Ansprüche noch sind, was es jetzt noch nicht kann, also I don't know.
Ich habe gerade gestern glaub, mit einem Kollegen darüber geredet, der auch immer ein iPhone hat und so weiter. Und jetzt, glaube ich, im Moment noch das 13. Und ich habe ihm da relativ begeistert erzählt, so, ja, Periskop-Kamera und so, Zeug und Sachen. Und ja, bessere Qualität. Und er sagt genau das, was du sagst. Nämlich, ja, aber du, ich schaue die Bilder eh nur auf dem Handy an. Mir ist es auch relativ egal, ob es ein bisschen besser geworden ist. Und ich sehe es eh nicht, weil ich es so nahe anzoomen. Und ich glaube wirklich, der Grund ist halt, dass ein iPhone ist so ein Gerät, wo die Bilder dort konsumiert werden, wo sie gemacht werden. Mhm. Also alle Leute, die meisten Leute oder schauen die Bilder effektiv nur auf dem Handy an, verschicken es auf dem Handy, gehen auf Instagram, das wird auch wieder auf dem Handy angeschaut. Und dort ist man schon an einem Punkt, wo es halt einfach gar nicht mehr viel mehr braucht. Das stimmt. Und mir geht es schon so wie dir, Phil. Also ich finde auch, je besser, desto besser. Ich ersetze auch gerne damit meine richtige Kamera so oft, dass es geht. Und mir ist es auch wirklich wichtig, dass es dann noch keine Ahnung, ein bisschen weniger Bildrauschen hat, ein bisschen schärfer ist und so weiter. Aber man kommt natürlich schon auch, wie du sagst, an die physikalischen Begrenzungen. Und ich glaube, die einzige wirklich Verbesserung, die es jetzt noch gibt, ist, wenn Sony, die ja am Schluss glaub, die Sensoren entwickelt, auch die im iPhone drin stecken, wenn Sony wirklich technisch irgendwie einen Weg findet, um mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Gestack-Sensoren und Zeug und Sachen einfach noch mehr rauszuholen auf der gleichen Fläche. Weil grösser machen kannst du eigentlich nicht mehr viel. Oder du musst halt den Objektiv wieder grösser machen und dann geht es wieder nicht mehr. Das haben wir vorher geredet. Und sonst musst du halt einfach mit AI irgendetwas machen. Das ist noch so der zweite Weg. Ja. Aber ich finde auch, man ist halt so an einem Punkt, wo jetzt das Handy eigentlich alles kann, was man gerne hat. Klar, der Akku könnte länger halten. Und sonst fällt mir einfach nichts mehr ein.
Ja.
Also eben, ich bin schon noch die ich finde die Fallteile von interessant, einfach die könnte für mich noch einfach, ich habe ja selber nie eins lang benutzt, aber das wirkt schon noch interessant, weil ich finde das Display oft zu klein. Also ich hätte oft gern, wenn ich so mal etwas Längeres anschaue und aber noch nicht den Laptop holen, dann denke ich regelmäßig, es wäre es geil, wenn ich mehr hätte, aber eben, ich das muss einfach Standard sein. Ich zahle keinen Aufpreis für das. Mhm. Also ich zahle nicht... Nein, ich zahle nicht über 1'000 Stutz für das Telefon. Das ist einfach absurd.
Du hast dann einfach... Also, es tut mir leid, dich da zu enttäuschen, Phil, aber du weißt, dass die Entwicklung halt wirklich eher in Richtung die Flipphones geht, die im ausgeklappten Zustand so gross sind wie ein Smartphone jetzt. Und wenn sie zusammenklappt, sind sie halt noch kleiner.
Also das Mensch mit Entwicklung, also laufen die besser, werden die besser verkauft?
Die, also, ich habe jetzt keine Zahlen, aber wenn man jetzt die letzten 2 Jahre anschaut, dann siehst du, es gibt... zumindest in der Schweiz verfügbar ist eigentlich ohne Problem nur das Fold von Samsung und es gibt auch nicht so viele grosse Folds. Also mit Fold meine ich grosse. Weißt du, wo du noch so ein Mini-Tablet hast und du es nachher hast. Da gibt es Samsung, es gibt Huawei, wo ja einfach leider irrelevant geworden ist und das Ding zum Teil nicht mal mehr auf Europa bringen. Dann gibt es Oppo, wo das bisher auch nicht macht. Also die behalten das auch für sich und so. Aber in Europa, siehst du jetzt, der grosse Vormarsch sind die Flipphones. Es ist Motorola da, es ist Oppo da, es ist Samsung da, es kommen auch noch andere Hersteller. Und ich glaube, das ist momentan der Formfaktor, wo forciert wird. Tatsächlich. Ja, und ja, nicht gut, die grossen
Google Formen. Google hat das andere gemacht, aber das sind halt
das stimmt, riesig. Ja.
Also, sie sind schon gross, aber in dem Bereich nicht. Also komm, ich glaube, wir haben schon lange genug darüber geredet. Mhm. Ich glaube, wir haben doch alles erzählt. Und eben, wie gesagt, sonst, der Samuel hat das auch zusammengefasst auf unserer Seite und kommt sicher noch mehr, wenn wir dann die Geräte mal in die Hand bekommen. Dann springen wir doch eins weiter und geben ordentlichen Dampf. Und zwar geht es um Steam. Die Game-Plattform, wo...
Was? Du hast gerade etwas vergessen. Wir haben noch ganz schnell über, also der Flo vor allem, hat noch schnell über die Uhr reden.
Ah! Ich dachte, du zeigst, wir müssen auf die Zeit schauen. ja, stimmt, da geht es noch weiter. Ja, stimmt. Siehst du, aber die sind vermutlich nicht nur bei mir vergessen gegangen.
Ja, es ist schon, also, ja, genau. Bevor wir jetzt also des Apples überdrüssig werden, fasse ich das doch auch noch kurz zusammen. Apple hat an der Keynote auch noch 2 neue Smartwatches, also Apple Watches, vorgestellt. Und zwar, auch ein relativ iteratives Update. Series 9 ist das. Das ist so die für den Alltag, die Watch, und die Ultra 2 ist das. Und das ist so die Outdoor, die krasse Outdoor-Version von der Apple Watch. Und dort stelle ich fest, im Gegensatz zu den Phones, sind Unterschiede nicht so gross. Du hast was eigentlich neu ist, du hast mehr Power, du hast 60% mehr Transistoren, das äußert sich dann in 30% mehr Leistung, was auch immer. Das heisst, es ist sehr eine abstrakte Skala. Es hat halt auch einfach mehr Kapazität für Berechnungen. Also Neural Engine nennt das Apple Neural Engine, ist doppelt so schnell wie im Vorgänger. Aber die Innovation, die grosse Innovation, kommen tatsächlich für beide Watches, obwohl sie preislich so unterschiedlich sind. Das eine ist On-Device Siri. Siri kennen wir alle, das ist ja die smarte Assistentin von Apple. Die funktioniert sozusagen jetzt eigentlich auch offline, einfach mit den Daten und den Apps, die auf der Watch sind. Dort kann sie dir helfen und auch kann dir Auskunft geben über quasi deinen Gesundheitszustand, also über die Daten, die Watches von dir messen können. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die sie messen kann, wie jede Smartwatch. Und dann gibt es eigentlich 2 weitere. Es gibt einen neuen Ultra-Wideband-Chip für die iPhone-Ortung und auch Sachen wie halt so ein bisschen flawless Zusammenarbeit mit dem HomePod, dem Speaker von Apple, wo so Auto-Detection hat. Also wenn du zum Beispiel einen HomePod besitzt und du kommst mit der Uhr ins Zimmer näher als 4 Meter, dann wird das automatisch entdeckt und du kriegst zum Beispiel die Kontrolle. Also es wird auf der Watch-Kontrolle gezeigt von Apple Music und so weiter. Und dann, und das ist, also so lächerlich es klingt, das ist tatsächlich der Höhepunkt, ist die Gestensteuerung kommt. Es gibt eine Geste, wie du die Uhren steuern kannst, wenn du mal irgendwie keine Hand frei hast. Du tust Daumen und Zeigefinger kannst aufeinander, also so aufeinander klopfen und die Uhr nimmt die Gesten auf und du kannst dann auch ein bisschen definieren, was da gemacht wird. Also du kannst so scrollen auf der Uhr, du kannst Anrufe annehmen, du kannst Musikwiedergabe steuern mit dieser einen Geste. Das sind eigentlich so die grossen Innovationen software-seitig. Und da können wir das einfach sehr schnell einmal dargelegt.
Also es hat nur eine Geste?
Es hat nur die Geste und okay, die kommt sogar erst später. Also der Launch, also der Verkauf ist ja jetzt nächste Woche. Und das wird dann nachgeliefert mit einem Over-the-Air-Update.
Wie erkennst du das?
Ich glaube, irgendwie mit dem Beschleunigungssensor würde ich jetzt mal sagen. Weißt du, wenn, mhm, wenn du halt so tippst, dann gibt es eine Erschütterung. Und wenn du natürlich einen relativ empfindlichen Beschleunigungssensor hast in dieser Uhr, dann wird es das können erkennen. Sie reden auch von irgendwelchen Machine Learning, wo halt dann quasi die individuelle Tippkraft und so weiter kann lernen.
Wenn sich einer antippt, oder? Wie kannst du das unterscheiden? Ja,
es ist halt so ein Doppeltipp. Also es ist schon relativ. Mhm. Also wahrscheinlich. Rein theoretisch wirst du sicher irgendwie herbringen, dass du beim Kollegen kannst du zweimal irgendwie ans Handgelenk schlagen kannst. Dann passiert irgendetwas auf der Uhr.
Ja, oder? Weil der Sensor ist ja logisch bei der Uhr unten dran irgendwie, ja, oder? Und das heisst, das muss irgendwie die Vibration von der Hand sein, der Muskeln irgendwie. Also das ist schon krass. Wenn das zuverlässig funktioniert, finde ich es einfach so technisch das Wunder, dass man das unterscheiden kann. Ich habe gewundert, dass es nicht mehr Gesten gibt, weil so beim ich brauche sie zwar ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich habe sie schon vor Jahren bei den Android-Uhren gehabt, hast sie können so ein bisschen, wie soll man sagen, so gegen Fürschi bewegen, oder? So Handgelenk drehen und dann hat es hin und her geswiped. Das hat im Fall auch easy funktioniert. Weißt du, genau auch, wenn du irgendwie im Velofahren bist und irgendwie willst du geschwind in Benachrichtigung oder irgendetwas, dann hast du einfach können runtertun. Es hat eben etwa 3 gehabt, aber also die Fürsche hinter ist die einzige, die ich finde, ist gut funktioniert.
Kann man das immer noch?
Ja, also es gibt ja auch noch Race. Ja, ja, also das ist das gleiche Prinzip wie irgendwie so Race to Wake Up. Also weißt, wenn du jetzt zum Beispiel kein Always-On-Display, also wenn du das nicht aktiviert haben möchtest wegen dem Akku, das ist das gleiche Prinzip wie du lüpfst den Arm und das Display aktiviert sich, weil es die Bewegung erkennt. Das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip, oder? Wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Phil.
Ja.
Genau.
Ja, gut. Aber
und ja.
Iteratives.
Ja, noch ganz kurz, einfach, dass ich es noch erwähnt habe, für die Specs-Liebhaber. Displays werden noch heller, was natürlich auch wichtig ist, Outdoor. 3000 Nits Peak Helligkeit für den Ultra, 2000 Peak, also Nits Peak für die S9. Und du kannst es jetzt halt auch reduzieren, also bis auf 1 Nit, weil es war offenbar das grosse Problem, dass wenn du Always-On-Display aktiviert hast, dass du, wenn du im Kino hockst, ich kann über deine Zellur nerven. Genau, aber sonst Akku bleibt gleich. Genau.
Das ist aber eigentlich erstaunlich, wieso bleibt der Akku gleich, wenn sie jetzt einen neuen Chip drin haben, wo ja irgendwie, oder ist der einfach gar nicht effizienter, sondern nur grösser?
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Akku gleich bleibt. Ich habe mir ein bisschen unpräzise ausgedrückt. Die Akkulaufzeit bleibt gleich.
Ja, ja,
vielleicht,
okay.
Vielleicht ist die Milliampere-Zahl gewachsen. Das mag sein, das weiß ich nicht.
Okay.
Genau. Okay. Und die grossen Unterschiede sind eigentlich nur eben Display-Helligkeit. Die Ultra ist jetzt auch aus Titan, wie das iPhone 15 Pro. Und,
also schon lange aus Titan. Die ist schon aus Titan.
Okay. Yeah. Und Alu für Series 9. Und du hast wahrscheinlich bei der Ultra hast ein paar mehr so Sportmodi, weil die halt ja wirklich für Outdoor gedacht ist. Aber.
Du bist also einer, der serious sagt. Sie ist einfach so eine ernste Uhr. Ich bin so sensibel auf da, weil die Deutschen bei der Xbox immer serious sagen. Da bin ich wahnsinnig. Was auch nicht. Xbox Serious. Das ist eine ernste Konsole.
Stimmt.
Gut. Gut, also, dann wäre es das gewesen. Ich habe vorher gedacht, wir sind so gut in der Zeit, weil sie vergessen
haben. Ah, das wäre so schön gewesen.
Egal. Also komm, dann reden wir doch noch über Steam noch kurz. Das ist nämlich diese Woche 20 Jahre alt geworden. Und ich weiß gar nicht, wie lange braucht ihr es schon?
Quasi Tag 1. Also, ja, nicht ganz. Aber spätestens seit Half-Life 2 hat es bei mir
angefangen. Ich glaube auch seit Half-Life 2. Ja, ich glaube, mir auch Half-Life 2, aber es ist so diffus, ich kann das nicht mehr genau sagen.
Ich habe mich eigentlich nie gross für PC-Gaming interessiert, darum bin ich erst 2018 dazugekommen.
Was ist jetzt der Grund?
2018? Ja. Was ist ich 18 habe keinen Bock gehabt, mit all diesen Problemen umzuschlagen, die PC-Gaming mit sich bringt. Ich wollte einfach ein Spiel starten und spielen und nicht eine halbe Stunde troubleshooten, um herauszufinden, was die Inkompatibilität ist und welchen Treiber ich updaten muss.
Welchen huren Soundblaster und so auswählen und REM-frei schalten im MS-DOS. Das waren noch Zeiten, Mann. Das ist, du weißt gar nicht, wie einfach das nachher war. Aber weißt du noch, was denn das Spiel war, für was denn das Steam gebraucht hast? 2008?
Das weiss ich nicht mehr. Aber was ich auch weiss, dass ich in Zukunft sicher mehr wieder brauche, und zwar wegen dem Steam Deck, das ich mir ja dieses Jahr gekauft habe. Und ich finde, das ist ein riesen Game-Changer. Weil wenn ich jetzt die Spiele auch unterwegs kann spielen und im Bett kann spielen und wo immer wird spielen, also ich glaube, Steam wird in Zukunft sehr, sehr steigen bei mir. Ja,
also eben genau, gestiegen ist ja wirklich auch konstant mit dem Launch 2003. Dort dann ist es zuerst lange Beta gewesen und sie haben es dann gestartet, weil damals, da muss man sich ja noch vorstellen, ist das Ganze, vor allem der Update-Prozess von diesen Games und so, das ist, dort hast du dir auf Seite irgendwo einen Treiber runtergeladen und hast ihn so da installiert und hast gehofft, dass kein Virus drin ist. Und das ist so ein von den Gründen gewesen, warum sie die Plattform geschaffen haben, damit du das kannst vereinfachen. Und am Anfang hat es aber auch nur ihre eigenen Games gegeben, da hast du auch nichts kaufen können. Es ist dann im Januar oder irgendwie so, im 2004 ist dann da das Counter-Strike Condition Zero gekommen.
Ja, so ein
mittelmäßiges Counter-Strike. Ich nehme an, ich habe es dort spätestens installiert. Weil das habe ich sicher ausprobiert, das neue Counter-Strike. Mhm. Und dann aber im Herbst, das war dann definitiv die Zeit gewesen, wo einfach alle das installiert haben. Und darum haben die meisten den 19 Jahre Half-Life Steam-Badge. Da kommst du so Badges amigs über. Und dann Years of Service. Und schließlich kommst du dann über.
Hey, ja, ich habe da ein super Geld gehabt. Nach etwa 2 oder 3 Jahren habe ich dann mein Passwort vergessen und dann habe ich das zurücksetzen und ich bin damals, keine Ahnung, irgendwie 19 gewesen und habe natürlich keinen Access mehr gehabt auf die E-Mail-Adresse, weil das irgendwie, badboy47@hotmail.com und hat mir den neuen Account anlegen, das hat geschmerzt. Aber Gott sei Dank ist es damals noch nicht so krass gewesen mit der Library. Also ich habe da nicht irgendwie x Titel verloren oder so.
Und Half-Life haben sie dir noch real Jahre geschenkt.
Das ist so.
aber genau das war dort der Grund gewesen. Half-Life 2 ist 2004 rausgekommen und das war Pflicht gewesen, dann Steam, und ich weiss wirklich noch, dort haben alle darüber geflucht. Das ist einfach so, hey, du musst die verdammte Software haben, und sonst läuft es nicht, auch wenn du es, also ich habe es dir garantiert gekauft, normal. Das war das erste Game, gewesen, wo du hast digital kaufen bei ihnen. Aber ich habe das physisch gekauft, da bin ich eigentlich sicher, oder bekommen. Jetzt überlege ich es so gerade, nein, das ist vermutlich eben nicht mehr gegangen.
Also wenn du es physisch hast bekommen, hast du gleich noch Steam müssen abladen, zusätzlich.
Ja, genau. Okay. Das hast du dort, also
Ja.
Du weißt nicht mehr 100%, wie es funktioniert mit diesen Codes. Weißt du das noch, Flo?
Du hast ja lange gar keine Käufe können machen auf Steam. Das war nur so ein Verwaltungsprogramm gewesen. Und Half-Life 2 habe ich noch als physisches Game gekauft, aber du hast dann Steam gebraucht, weil es dort drin irgendwie verwaltet war. Und dann hast du es installieren und hast dann in-game müssen den Code eingeben, aber du hast es halt über Steam gestartet oder so. Ist es klar gewesen.
Ich habe das Gefühl, dort hat das schon angefangen, das hast du dann gar nicht können von einem Kollegen nehmen. Respektive, man hat es sicher gleich gemacht und dann hast du einfach irgendwie bei Game Copy World irgendwie einen Crack abgeladen oder so.
Das ist eben doch, das ist eben nicht mehr können mit Steam. Das ist
meinst du, das dort schon nicht gegangen?
Nein, weil du hast ja, du erinnerst dich, wie die funktioniert haben, du bei Game Copy World hast du ja in der Regel einfach so eine Exe ersetzt, oder sie haben, und das hast ja bei Steam, die Verzeichnisse sind ja gar nicht mehr so sichtbar gewesen unter Windows. Wie wenn du ein Game installiert hast, dann hast du einfach in Unterordner und dort hast du es fein ersetzen. Und das ist bei Steam nicht mehr gegangen. Steam hat das dann nachher in der Library gehabt und der Access ist nachher nur über Steam gelaufen. Also die Unterordner hat es nicht mehr für dich sichtbar produziert in Windows.
Also es hat sicher Workarounds gegeben, weil es
kommt
ja heute
sicher,
auch wieder, oder?
Aber für so halt, ja.
Okay. Okay, ich weiss wirklich nicht mal mehr genau, wie ich das war, aber...
Es war halt die Zeit von der grossen LAN-Partys und alle Kollegen haben müssen ausgerüstet werden mit diesen Games und das ist einfach schwierig geworden.
Ja, genau, es hat wirklich 2004 angefangen und ein Jahr später hast du zum ersten Mal ein Third-Party-Game kaufen. Ich habe nur so ganz grob solche Highlights. 2012 finde ich schon etwas Grosses. Dort ist das Steam Greenlight, hat ich gestartet.
Ach, stimmt.
Und am Anfang ist alles über Valve gelaufen, wenn mal ein Third-Party-Game kommt. Das haben sie immer so bewilligen und so. Und dann haben sie das wirklich vereinfachen, mit einfach mehr Games auf Steam kommen. Und Steam Greenlight haben die Leute gewählt für ein Game. Das heisst, dass irgendein Hersteller sein Game drauf tun und du hast abgestimmt, ob das Greenlight durchgewunken werden. Greenlight ist so die Bezeichnung, ich glaube auch bei Filmindustrie, ob etwas produziert wird oder nicht.
So ein absurdes System, so im Nachhinein. Ja.
Und das ist auch 5 Jahre, ist das, bis sie es abgelöst haben durch Steam Direct. Und das ist wirklich, ich weiss nicht, du hast abgestimmt und am Anfang hast du ab und zu für irgendwelche random Games hast du es angeschaut, nein, das will ich nicht. Das ist echt völlig absurd. Und das war aber auch der Startschuss für Early Access, der dann offiziell ein Jahr später gekommen ist. Und das ist ja schon etwas, das ist jetzt absolut etabliert, oder? Mhm. Also Early Access ist einfach normal, jahrelang und kann sich trotzdem millionenfach verkaufen. Baldur's Gate ist ja das prominenteste Beispiel aktuell. Da finde ich schon, das hat es recht verändert, dass du plötzlich ein Game kannst gamen, wo eigentlich wirklich noch in Entwicklung ist. Und ja, ob es gut ist oder nicht.
Nein, es ist nicht gut. Da können wir gar nicht darüber diskutieren. Es ist ein völlig Quatsch.
Hey, ich finde es... Ich spiele
es nicht so oft. Es ist Geldmacherei. Also komm jetzt, das Game ist fertig, wir können es releasen und einfach zu einem Preis verkaufen. Nein, das stimmt. Es ist einfach nur Geldmacherei.
Nein, das stimmt wirklich nicht.
Ja, komm jetzt.
Nein, das stimmt nicht. Also das kommt wirklich sehr darauf an. Aber es gibt natürlich schon viele Games, wo... Du kannst natürlich mit dem ganzen Feedback kannst du das Game schon noch in ganz verschiedene Richtungen.
Ja, okay. Es gibt Nuancen. Aber ich meine, irgendwie die paar Tage Early Access, Blizzard, wo
nein, das meine ich nicht.
Das ist noch etwas anderes. Das ist Geldmacherei. Ja,
okay, dann meine ich etwas anderes.
Genau, das ist wirklich der Early Access, dass du spielst wirklich, hey, wir haben ein Level. Oder, also das ganze Game ist noch, das ist Early Access. Der andere ist absolut absurd. Ja.
Wir haben Baldur's Gate ist irgendwie ein Jahr lang oder mehrere Jahre in Early Access.
Zwei Jahre, ja. Mit einem, genau, und dort hast du einfach die erste das Kapitel gehabt von 3. Und wenn du dort merkst du im Fall massiv, dass der erste lange in der Beta war.
Ja.
Das ist nämlich der ist einfach so der geschliffenigste von allen. Und die anderen zwei merkst du, hast einfach nicht gleich... haben sie nicht gleich viel Arbeit können drin
stecken. Ja,
aber es wird auch ausgebeutet. Dann habe ich mir aufgeschrieben, 2015, ich glaube, das war der grösste Skandal gewesen. Dort hat Bethesda, das vergisst man nämlich, dass die eigentlich auch ein bisschen ein Scheissbude sind und zum recht viel Scheiss schon geboten haben. Und dort, wo sich die Leute am meisten aufgeregt haben, war wohl der, wo sie gefunden haben, komm, wir können doch unsere Mods, wo ja unsere Games zum Teil erst spielbar machen, für die verlangen wir jetzt Geld. Und das war für Skyrim und Fallout 4 gewesen. Und das sind die Leute schon durchgehend. Also, dass du jetzt plötzlich für die zahlen sollst. Ich glaube, du hast für so Nexus-Mods und so, hast du sicher immer noch gratis bekommen. Aber halt die bei Steam direkt halt am einfachsten installieren haben, das Geld verlangt. Und ich glaube, das war auch so ein Zeug mit, weißt du, so ganz rechtlich, weil ja, du weißt ja dann nie so genau, woher haben denn die Mods gemacht haben, Assets. Und dann haben natürlich die Leute angefangen, geil, ich kopiere einfach dem seinen Mod, biete den an, komme Geld über. Es ist kein Tag gegangen natürlich, bis das missbraucht worden ist. Und ich weiß nicht genau, wie lange das gegangen ist, aber ich habe das Gefühl, 1-2 Monate und dann haben sie es schon wieder, wenn es überhaupt so lang gegangen ist, haben sie es wieder abgeschossen.
Ist es in dem Fall gar nicht für andere Spiele gekommen, sondern nur für Skyrim und Fallout?
Ich habe das Gefühl, es ist wirklich nur für die und mit dem ist dann auch wieder gestorben.
Ja, weil der Shitstorm so gross war, oder? Sonst wäre es wahrscheinlich schon noch weitergegangen.
Genau. Ich finde, die haben sich schon einige spotten irgendwie. Und ja, gut, mittlerweile redet man ja wieder von Kosten. Also es gibt ja auch heute kostenpflichtige Mods. Ja genau, und das Nächste ist sicher, was du schon gesagt hast, eigentlich 2022 dann das Steam Deck. Dort haben sie ja, ist ja eigentlich eine Softwarefirma primär, aber sie haben ja Steam-Link mal gehabt für so Inhouse-Streaming und dann mal die Steam-Machines oder die Konsolen, PCs, die du wie eine Konsole kannst brauchen, die auch nicht Anklang gefunden haben. Aber dann das Steam-Deck irgendwie, das hat sich, man weiss den Verkauf nicht genau, aber ich glaube...
Aber die weiss ich nicht bekannt.
Ich habe es einfach das Gefühl nicht gelesen. Ich habe das Gefühl, ich habe mal von einer Million gehört.
Ja.
Aber... gut, ich weiß nicht, wie viel die produzieren können, aber dass ein Erfolg ist, zeigt ja, dass einfach jetzt schon noch sehr viele grosse Firmen, Asus und Lenovo, auch dort drauf aufspringen und eben, und Switch hat es ja eh schon lange bewiesen eigentlich, dass so ein die Leute gerne vollwertige Spiele auch unterwegs zocken. Ja. Und genau, was wir uns in diesem Zusammenhang noch überlegt haben, ist wirklich jetzt, eben am Anfang hat man geflucht, dass man gezwungen wird, zum Steam installieren. Und heute wird geflucht, wenn ein Game nicht auf Steam kommt. Also ja. Eben da, jedes Mal kommt das voll. Game, epic. Ein halbes Jahr exklusiv, kaufe ich nicht, Scheissdreck und so. EA, der EA-Launcher, der Ubisoft, Activision, Blizzard, all die bringen ihre Games mittlerweile auch wieder bei Steam. Haben mehrere Jahre sind die, haben sie sich eigentlich abgekapselt und jetzt kommt eigentlich wirklich Schritt für Schritt kommt wieder alles zurück. Und bei Steam kommst du einfach alles über. Und ich weiß auch nicht, eben, wie findet ihr das, dass eigentlich Monopol kann streiten, aber auf dem PC ist es de facto ein Monopol eigentlich.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach, die Leute wollen das, weil es halt einfach gäbig ist, oder weil du alles an einem Ort hast, die Bequemlichkeit. Und das ist das, was Steam reingebracht hat in das ganze PC-Universum, oder? Dass alles streamlined ist und es nicht mehr so kompliziert ist wie früher. Von dem her wird das Monopol in Anführungszeichen eigentlich gern gesehen, weil es halt alles einfacher macht für die Leute.
Und zuverlässig.
Aber grundsätzlich ist es schon gut, dass du Konkurrenz hast. Es ist mühsam, wenn es dann Exklusivtitel gibt, die ein halbes Jahr exklusiv sind und so. Aber grundsätzlich ist es ja etwas Gutes, dass Epic mit ihrer eigenen Story jetzt so auch ein bisschen vorwärts macht. Für die gesamte Industrie, sage ich jetzt mal. Für einzelne Leute ist es mühsam, aber für Gaming ist es gut, würde ich sagen, insgesamt.
Ja, ich glaube auch. Und ich finde halt auf dem PC ist einfach auch nicht so, das ist auch nicht so das Problem. Dann installierst du halt einfach irgendwie das zweite Programm. Also Schweizer, ja. Wie viel Programm hast du auf dem PC?
Ja.
Ich kann es auch gerne alles einem Ort. Ich bin auch einer von denen, das ist schon so. Aber, und eben, sonst könnt ihr euch den GOG Galaxy installieren. Von den Entwicklern von The Witcher. Die haben ja ihren eigenen Launcher, wo alle anderen Launcher kannst du nicht tun. Also hinzufügen. Und kannst du ja alle dort verwalten. Ich habe aber auch gemerkt, ich brauche den jetzt gleich nicht, weil irgendwie Steam hat mittlerweile eben schon Fürschi gemacht mit dem ganzen Zeugs entdecken und den Bewertungen und der Interaktivität. Es fühlt sich halt wirklich an wie eine Plattform und dann bist du halt einfach...
Also sowieso, ja, jetzt gewiss, Steam ist mit grossem Abstand, was Usability anbelangt, der beste Store, was es gibt. Also wenn man Konsolen anschaut, die können alle nichts gegen Steam. Eben, schon allein, was das anbelangt, was für Spiele dass dir vorgeschlagen werden und einfach eben die Discoverability, oder dass du immer neues Zeug entdeckst und denkst, das muss ich auf die Wishlist tun, das muss ich auf die Wishlist tun. Da kann ein Epic Store nichts dagegen ausrichten und eben auch auf Konsolen, das finde ich, hat sich wirklich krass entwickelt in den letzten Jahren.
Ja, perfekt. Ja, genau, dann schauen wir mal, wo es da in den nächsten 20 Jahren hingeht. Dann machen wir weiter mit unserem Big Screen. Und für das habe ich hier einen Big Sound Effect.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, und ich meine, viel grösser geht es ja eigentlich gar nicht als The Meg 2. M-E-G.
Da muss ich immer an Meg aus Family Guy denken.
Shut up, Meg.
Stimmt. Hey, ich weiß gar nicht, ob ich geschnallt habe, dass Meg für Megalodon steht. Aber in dem Film sagen sie es sehr oft. The Meg. The Meg. Es ist fast wie das Bro in The Fast and the Furious. genau. Falls ihr nichts von dem Film kennt, das ist so ein riesen Monsterfilm, wie der erste Teil schon, mit dem Jason Statham. Es geht um eben die Megalodons. Ich glaube, im ersten Teil hat es einen gegeben. So ein riesen Haifisch, wo ganz viele Menschen frisst. Und im zweiten gibt es mehrere von denen. Und sie findet die... Er knüpft eigentlich, glaube ich, am ersten. Habe ich natürlich auch gesehen. Ich bin ein grosser Fan von dummen, grossen Monsterfilmen. Das ist ein dummer, grosser Monsterfilm. Sie haben jetzt einen von diesen Megalodons haben sie in einem Gehege. Also immer gut kommt, bekannterweise. Mm-hmm. Und die nie ausbrechen. Das hat auch sicher nie passiert. Und gefunden haben sie die irgendwo, ich nehme an, im Marianengraben, weil der Film ist auch sehr quer subventioniert von China, hat man den Eindruck, weil die Hälfte sind Chinesen, reden viel Chinesisch.
Also ist auch wirklich so, oder? Also der Rest?
Ich weiß es nicht, aber ich bin überzeugt. Der Film schmeckt mega viel so nach wir richten uns als
Chinesen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der erste dafür bekannt ist, dass der sehr stark von China finanziert ist worden. Ja.
Spielt auch keine Rolle, ich finde es auch noch easy. Dann reden die Leute halt Chinesisch, finde ich auch noch eine gute Abwechslung. Aber genau, jedenfalls in dem Marianengraben, der tiefste Ort vom Ozean. Und dort hat es nicht irgendwo mal so einen Threshold. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, aber man sieht es visuell und das ist irgend so etwas. Im ersten Teil, glaube ich, geht der Teil überhaupt erst auf und dann ist dort noch tiefer und dort unten sind eben die Megalodons, die das seit, weiß ich nicht, 50.000 Jahren dort geschlafen haben. Und sie haben da ihre supermodernen U-Boote und supermoderne Taucheranzüge und sie tauchen dann dort halt wieder runter, um das ein bisschen zu erforschen. Und es ist überhaupt kein Horrorfilm, weißt du? Es ist so, die Haie, die kommen dann und dann weichen sie noch ein bisschen aus. Es ist wirklich ein Film, den kannst du nicht mit einem weißen Hai vergleichen. Es hat keine Spannung. Also, weißt du, es ist nicht. Die Haie haben so einen toten, gelangweilten Blick. Es ist mir zwischendurch den Nächel gegangen. Obwohl ich mir insgesamt eigentlich noch gut unterhalten gefühlt habe. Weil es passiert einfach immer etwas. Sie gehen runter mit diesen U-Boots, dann passiert natürlich gerade technischer Scheissdreck, die jetzt müssen flüchten vor diesen Riesenhaien. Und eben, ein bisschen Spoiler muss man, das kann man dann nicht erzählen. Sie entdecken dann dort unten so einen, wie sagt man, nicht eine Raumstation, aber weißt, so eine unterirdische Station, wo die Leute drin sind. Mhm. Einfach jemand hat dort etwas gebaut, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat. Und die bauen dort irgendwelche seltenen Erze ab und so. Und das sind natürlich böse Gangsters und so. Und dann kommen sie das mit denen zu tun über. Und weißt, das ist wirklich einfach geil. Es gibt dann so Unterwasserkämpfe mit irgendwelchen komischen Unterwasser-Shotguns und so. und natürlich wird der Sauerstoff knapp. Aber das ist kein Problem. Der Anzug ist kaputt und der Jason Statham. Weißt du, das haben die nicht gewusst. Aber man muss eben einfach unter Wasser, spielt keine Rolle, ob es dort Druckküche ist. Du musst einfach durch die Nase fest ausschnaufen und dann kann man dort unten einfach laufen.
Mega ja, super, ah, das ist mega praktisch.
Der Druck ist schnell.
Das brauche ich. Ja, das brauche ich in der Ferien auch mal.
Es schafft es nur ganz knapp. Es war mega hart. Ja. Aber dann ist auch der Druck kein Problem. Weil, weißt du, Fische haben ja auch keinen so einen Anzug an. Haben Sie das mal überlegt? Also, ich muss wirklich sagen, der Film nimmt sich überhaupt nicht ernst. Hat wirklich einen guten Humor, gute Sprüche. Also, weißt, man hat den Eindruck, die haben eigentlich den Plausch gehabt im Drehen. Und er wird herrlich absurd. Wirklich. Es hat ja nur schon, dass es mehrere von diesen Haien gibt. Dann gibt es noch, ich glaube, doch, das ist die erste Szene schon. Es gibt Dinosaurier. Die sind an Land und können schwimmen. So kleine T-Rex-mäßigen und so. Und wirklich kommt totale Kopie von dieser Jurassic Park-Szene aus dem Jurassic Park 2, die in dem Gras im Höhen. Und am Schluss irgendwie sind sie bei so einem Touristen-Ferienresort, damit es einfach noch viele Menschen hat und so. Und das artet natürlich völlig aus und werden viele Menschen gefressen. Und es ist einfach wirklich eine gute Unterhaltung. Alles macht null Sinn, physikalisch alles völlig Seich. Aber ich habe mich fast besser unterhalten gefühlt als bei Indiana Jones.
Der hat letztens auch noch geschaut.
Das ist, dass sich der Jason Statham für so etwas hergibt.
Aber der macht ja nur so, ja. Ich habe das Gefühl, so viel so...
Ja, sonst nimmt er sich schon ein bisschen ernster nicht. Sonst sind so ein bisschen die halb ernsten oder ernsten...
Expendables.
Das ist jetzt recht trash. Ja, okay, gut, fair, aber das ist...
Ich habe das Gefühl, ich habe schon längst nicht alle Filme von dem geschaut, aber ich sehe ständig so wirklich generische Actionstreifen, die er mitmacht. Und ich meine, das ist auch so ein, er hat den typischen Humor, er ist gleich der härteste von allen, weißt, wo... Er spießt den Megalodon mit dem Helikopter-Ding auf und so. Also, der checkt es schon, oder? Also,
ich muss das schauen.
Gibt es eine Post-Credits-Scene?
Hey, ich habe gespult, aber ich habe nichts gesehen. Und ich habe auch gefunden, das ist doch. Ja. Das war enttäuschend. Wirklich das Einzige, wo ich schon ein bisschen schade gefunden habe, eben, ich finde diese Monsterfilme schon geil, wenn man soll sich ja schon ein bisschen fürchten. Oder ich meine, die Viecher sind so. Das sind nicht, die sind einfach wie da. Und sie haben auch nicht irgendwie unheimlich ausgesehen. Das habe ich so ein bisschen. Das sind nicht. Sie sind wirklich. Wie das Maul hat irgendwie zu langweilig ausgesehen. Müsste das böse Grinsen.
Also, es ist verändert. Im Vergleich zum ersten sehen sie anders aus.
Ich habe es einfach gar nicht mehr im Kopf, aber einfach. Das ist irgendwie schade. Und oft ist es natürlich schon der Aufbau, bis du das siehst. Und da siehst du ihn natürlich recht schnell, weil du ihn halt im letzten vielleicht schon siehst. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin immer einfach auf der Suche nach guten Hai-Filmen. Aber es gibt nicht viel. Genau, die meisten sind dann einfach scheiße. Also, ja. Er ist. Aber er war unterhaltsam gewesen. Wirklich ist. Ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe zuerst fast nicht geschaut, nachdem ich die Wertungen gesehen habe. Die sind unterirdisch. Da habe ich gefunden, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu schlecht. Aber ich habe gefunden, nein, das ist, also, was hast du erwartet von einem Mac 2? Nein, tipptopp. Kann man sich geben. Ja, dann bin ich gespannt, was der Domi dann noch zu erzählen hat und ob man sich das auch einfach mal geben kann oder nicht. Und dann wechseln wir in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, und kann man sich der Crew Motorfest, kann man sich das geben oder kann man sich das schenken?
Ja, super Spiel, ja, sehr viel Spass mit dem gehabt. Obwohl ich nicht so ein Rennspiel-Fan bin. Das ist ein Rennspiel, Open-World-Rennspiel von Ubisoft. Das kommt heute raus. Early Access ist, glaube ich, schon 3 Tage draussen, aber für die Normalsterblichen kommt das heute raus. Ich habe das dürfen testen und bin wirklich begeistert. Aber bevor ich erzähle, um was es geht, hat jemand von euch Forza Horizon mal gespielt? Vielleicht auch das neueste, Forza Horizon 5?
Also das neueste ja. Nicht, aber vor Jahren mal schon, ja.
Okay.
Ich auch.
Wer ihr das kennt, dann kennt ihr den Crew Motorfest auch. Ich schreibe eure Kritik. Es ist auf den ersten Blick sieht es aus wie eine dreiste Kopie von Forza Horizon. Auf den zweiten Blick auch.
Und der Farbstil ist genau der gleiche.
Ja, es ist wirklich erschreckend, wie viele Ähnlichkeiten das es hat. Und vom Spielprinzip auch und so. Aber mir ist es egal gewesen, es hat Spass gemacht. Es war ein cooles Spiel gewesen. Aber die Idee ist genau gleich. Es gibt ein Festival, das stattfindet und Autoverrückte aus der ganzen Welt kommen zu diesem Festival und rasen dort umher. Und das Coole an dem finde ich halt speziell die Location, wo stattfindet, das Festival. Das ist nämlich auf Oahu, auf der Hauptinsel vom hawaiianischen Archipel. Und ich liebe... Wieso Oahu?
So hat es jetzt einfach durch.
Ich dachte, das ist irgendeine Mario-Referenz, die ich nicht verstehe. Was hat Mario mit Hawaii zu tun?
Wow. Das klingt wie so ein Mario-Ausruf.
ja, das stimmt. Wahoo. Und ich liebe Hawaii. Ist jemand von euch schon mal da gewesen?
Nein.
Hey, nein, leider nicht, aber ich höre recht gerne mal. Das sieht immer sehr schön
aus. Ja,
du hast noch unter die Nase rein, ist schon gut.
Es ist das Paradies auf Erden. Wirklich. Es ist so einer der wenigen Orte auf dieser Welt, wo, wenn ich herkomme, bin ich so überwältigt von Schönheit von diesem Ort. Es ist wirklich absurd, wie schön dass es dort ist. Und darum habe ich mich mega auf das Spiel gefreut, um das können, digital jetzt so erkunden und dort umherfahren. Und das war für mich auch das grosse Highlight gewesen. Die Insel zu erkunden, ist Open World. Also du kannst herfahren, wo du willst. Und das Coole ist, genauso wie bei den anderen, der Crew-Spiel. Und das ist vielleicht auch der grosse Unterschied zu zum Beispiel Forza Horizon. Du hast nicht nur ein Auto, sondern du hast auch Boot und Flugzeug. Und du kannst die einfach auf Knopfdruck kannst du die wechseln. Also stell dir vor, du fährst irgendwie über das Gebirge und dann machst du einen Jump mit dem Auto, wechselst in ein Flugzeug, fliegst ein bisschen umher, siehst, dort sieht noch irgendwie eine Insel spannend aus, zu der wo du hergehen und dann tust du in ein Boot verwandeln und fährst mit dem Boot weiter bis zur Insel.
Aber das kannst du in den Rennen nicht, nehme ich an, oder?
In den Rennen nicht. Es gibt ein paar Rennen, die es automatisch für dich machen, ja. Also wo du automatisch Zeug gewechselt wird, genau. Aber die Freiheit hast du echt vor allem, wenn die Insel kommt, ist im Free-Drive-Modus. Genau. Und, aber das finde ich mega geil. Das kannst du mega früh freischalten und so macht es halt richtig Spass, die Insel zu erkunden. Und die ist voll mit Aktivitäten und Zeug, die du machen kannst. Und Easter Eggs, ich habe zum Beispiel schon das Lost-Flugzeug gefunden, das abgestürzt ist. Lost ist ja auf Oahu gedreht worden und es hat tatsächlich bei North Shore und ich weiss, wo das gedreht ist worden, weil ich der absolut grösste Lost-Nerd bin, was es gibt. Bin natürlich gerade schauen, ob es irgendetwas hat und tatsächlich das Wrack vom Flugzeug gestört mit dem Logo, das man kennt von Oceanic Airlines. Es steht natürlich nicht Oceanic Airlines, hat ein Problem gehabt mit Lizenzierung und so, aber das ist stört. Und es ist voll von so kleinen Easter Eggs und Sachen, die du kannst erkunden kannst. Und so ein bisschen einfach rumfahren, rumfliegen, hat mir manchmal sogar mehr Spass gemacht als das Rennen selber, was du kannst machen. Und genau, die Hauptattraktion wären eigentlich die Playlists. Das sind so Rennserien, die du kannst machen, die überall verteilt sind auf der Insel. Es gibt spannendere und es gibt weniger spannende. Cool habe ich zum Beispiel gefunden. So eine, die mich durch die schönsten Orte von der Insel tut, lotsen sozusagen. Und Hawaii Scenic Tour hat die geheissen. Die ist wirklich cool gewesen. Und dann gibt es so solche, die Fokus auf etwas anderes legen. Zum Beispiel auf Tuned Autos. Da kommt so ein bisschen von Tuning Autokultur mit, die auf der Insel stattfindet, das ist mir relativ egal. aber du kannst selber auswählen, was du machen willst. Wenn du etwas nicht geil findest, gehst du zum anderen und gut ist. Insgesamt hätte ich mir ein bisschen mehr so Playlists gewünscht, wo die zwingen, in Boot und Flugzeug unterwegs zu sein. Es war ein sehr grosser Fokus auf Autos, da war ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber eben, du kannst dir selber aussuchen, was du machen und was nicht machen. Online gibt es auch Zeug, die du kannst, machen kannst. Du kannst gegen andere Leute antreten. Es gibt auch so lustige Modi, wie quasi ein Battle Royale-Modus, wo du gegen 32 andere in so einer Arena, die auf der Insel ist, ja, und wo Woche für Woche wechselt, Location, kannst antreten. Und da musst du auch zuerst looten und dann die anderen einfach zu Tode rammen. Du kannst dann am Schluss auch noch in einen Monster-Truck verwandeln und andere überfahren und so. Also wirklich, es gibt so viel zu tun und es ist einfach so, du kommst so schnell in einen Flow rein, wo du denkst, ah, ich gehe noch schnell das ausprobieren, noch schnell das ausprobieren und plötzlich sind 3 Stunden vergangen. Und geil finde ich auch, es ist ja Open-World-Karte und sehr eindrücklich ist, wie du die Karte kannst benutzen kannst, um all das Zeug zu finden. Es ist nämlich so ein stufenloser Zoom. Also wenn du die Karte aufrufst, dann tut sie so auf in eine Vogelperspektive teleportieren und aus der siehst du dann auf der ganzen Karte, auf ganz Oahu, siehst du in Echtzeit, wie andere Leute am Durchfahren sind oder am Durchfliegen oder auch auf dem Wasser. Und wenn du dann wieder reinzoomst, ist es wirklich stufenlos. Es ist sehr krass, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber wirklich von ich weiß nicht, wie viel Meter Höhe, so Google Maps Höhe, bis auf Strassenlevel kannst du einfach reinzoomen und siehst in Echtzeit, wie die anderen Autos durchfahren. Und das fühlt sich die ganze Insel sehr belebt an. Also du hast das Gefühl, hey, das wird wirklich gespielt, das Spiel, oder? Ja.
Autos sind echte, oder?
Genau, Autos hat es echte, ich glaube, das Boot sind tatsächlich auch echt und Flugzeug auch und da ist alles von irgendwelchen alten Klassikern bis hin zu neuen Elektroautos, ist eigentlich alles dabei. Bikes hat es auch, Motorbikes und Quadbikes hat es auch, also wirklich die Auswahl an Dings ist riesig.
Ein und paar wie schaltest du es frei?
Genau, ein paar von denen musst du kaufen. Das kannst du mit Ingame-Währung machen oder mit echtem Geld natürlich. Ich habe mich aber nie irgendwie gezwungen gefühlt, echtes Geld einzusetzen, weil wenn du die Playlist absolvierst, du wirst einfach die ganze Zeit mit Experience Points, mit Geld, mit Autoteilen und auch mit den neuen Autos, Boot und Fahrzeug belohnt. Irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass ich zu wenig habe und dass ich irgendwo nicht könnte mitmachen. Es gibt zeitlich limitierte Events, die stattfinden, wo du dann ein Auto musst kaufen dafür und dann hast du dann den Druck, entweder viel zu spielen, um das Geld in-game zu verdienen oder du denkst dir, ich habe keine Zeit, jetzt in-game Geld zu verdienen und kaufe es mir einfach so. Das gibt es natürlich, aber es ist wirklich nicht so in your face und nervig, dass ich gefunden habe, Mann, das turnt mich jetzt sehr ab und ich habe keinen Bock mehr zu spielen, überhaupt nicht.
Aber für das so eine dreiste Kopie, hast du das Gefühl, es unterscheidet sich schon genug? Oder weißt du, jetzt abgesehen von Flügen und Boot fahren, oder langt das einfach als Unterscheidungsmerkmal?
Ich glaube, das ist schon nochmal ein grosser Punkt, der sich so unterscheidet, aber eben vom Spielkonzept her und vom Feeling und eben auch grafisch, finde ich, es ist wirklich krass, wie dreist das kombiniert ist worden. Aber eben, mit dem Flugzeug und mit dem Boot hast du also etwas, was du sonst nicht hast. Und ich finde auch das Setting jetzt viel cooler als bei Forza Horizon 5. Das war ja Mexiko, oder?
Mhm. Ja, das ist Mexiko. Das finde ich aber auch cool. Das spricht mir jetzt gerade auch mehr an, ehrlich gesagt, spontan. Hawaii.
Voll. Hat zwar schon, Mexiko hätte ich auch, finde ich schon, also so hätte ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Das ist ja schon irgendwie auch extrem paradiesisch. Dann irgendwie,
ja, das stimmt. Es ist sehr schön gewesen. Ja. Aber gleich hat man dann manchmal so ein bisschen Abwechslung gewünscht. Und irgendwie das Ganze, ich kann nicht, halt immer die Südamerikaner, die da mit dir reden und so. Und das ist so ein bisschen also, es ist okay, weißt du, für ein Video, aber es nutzt sich so ab und sie hat immer so den Akzent übertrieben und so.
Da wird ja hier einfach hawaiianische Dialekte sein.
Genau, das ist noch cool. In der Rennspiel, was mich aber auch nervt, wenn die Leute mit dir reden, während du am Fahren bist, die labern die ja meistens mit irgendwelchem Scheiß zu. Mhm. Das ist jetzt zu 50% der Fall, aber die anderen 50% sind echt noch cool. Sie erzählen dir so ein bisschen von Geschichte, von Inseln und von Kultur und was sonst noch ist. Also du fährst durch irgendein Feld und dann erzählt dir die Beifahrer, hey, auf diesem Feld werden seit 200 Jahren Ananas angepflanzt aus dem und dem Grund. Und das ist irgendwie, ja, cool. Habe ich nicht gewusst. Okay. Finde ich noch spannend. Das habe ich sympathisch gefunden.
Ja, geil, das muss ich dem doch auch noch geben. Weil ich habe irgendwie, ich habe die ersten zwei gespielt und sie sind, du findest mal, schwitzig, gute Abwechslung und so, aber es nutzt sich mega schnell ab und ich habe noch eine. Genau so das Abseits von der Kampagne ist einfach auch so, du hast mega schnell die Lust verloren. Es ist mega schnell langweilig geworden.
Hey, das kann im Fall auch sein. Also ich habe jetzt etwa 15 Stunden gespielt. Es kann sein, dass ich irgendwie noch 5 Stunden mehr spiele und dann finde, hey, okay, jetzt werde ich es nie mehr anlängen, aber ich finde schon 15 Stunden habe ich rausgeholt aus dem und mehr kann ich. Ich als Nicht-Rennspiel-Fan bin absolut zufrieden.
Das ist es auch mehr.
Setzt du dein eine Rennspiel pro Jahr für das Game ein?
Ja, genau. Bei mir ist es tatsächlich etwa ein Rennspiel pro Jahr, das ich mir gebe. Und das Jahr war es tatsächlich das gewesen. Eben, weil es mich vom Setting her am meisten angesprochen hat. Von dem her, das Jahr gibt es nichts mehr für mich.
Punkt Rennspiel. Das ist ja schon Mitte September.
Ja, genau. Ja, also. Übrigens, wenn ihr könnt, spielt es unbedingt mit dem PS5-Controller. Entweder auf der PS5 direkt oder auf dem PC wird es wahrscheinlich unterstützt. Aber das Spiel tut mega krass Gebrauch machen von den adaptiven Trigger und vom Vibrationsmotor im PlayStation 5-Controller. Ja. Und es ist wirklich geil, wenn du fährst. Es knarzt und rattert die ganze Zeit aus dem Controller. Und wirklich, wenn du über Schlamm fährst, fühlt es sich ganz anders an, als wenn du über Kies fährst, wie es vibriert. Das ist wirklich super geil gemacht. Es ist von den sehr, sehr wenigen Spielen, die das wirklich gut nutzt.
Cool.
Ja, das Forza Motorsport kommt noch dieses Jahr. Ist halt mehr eine Simulation. Ja. Ich spiele die meistens dann einfach nicht so lange. Die sind nicht cool.
Simulation wird mir dann auch schnell langweilig. Ich brauche so ein bisschen das Arcadige. Hier kannst du übrigens Loopings fahren mit den Autos, ohne Problem. Mit fast keiner Beschleunigung kannst du riesen Loopings fahren. Das Zeug brauche ich.
Nice. Also, das ist der Crew Motorfest. Hey, wie heißt es? Also, Horizon heisst jetzt Fest. Das ist genau. Das ist wirklich beim Forza. Ja, gut, aber der Crew Motorfest, genau, kann man zocken auf allen Plattformen, weil das andere kannst du ja nicht auf der PlayStation spielen, logischerweise.
Genau. Forza.
Ja, cool. Also, dann wären wir da am Ende von unserem Podcast. Dann danke ich euch wie immer fürs Zuhören und Samuel und Flo und Tommy natürlich fürs Mitmachen. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Tschüssi miteinander.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.